Hallo, liebe Freunde der Winterzeit und des Advents. Inzwischen ist es der 6. Dezember und die Comic-Con rückt mit Riesenschritten näher und es hat mich doch etwas mehr Zeit gekostet, als sonst schon mal diese Folge zu schneiden. Denn es ist so viel passiert in letzter Zeit. Wir hatten noch so viel zu tun, so viel zu erledigen für die Comic-Con und noch andere Podcast-Aufnahmen und ach ja, und Arbeit und hier und da. Ja, ihr kennt das selber, der Dezember ist immer sehr voll. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn mit Hubert hatten wir natürlich einen tollen Gast, mit dem wir über ganz viele interessante Dinge sprechen konnten. Über Physik, über Science Fiction, über Star Wars, Star Trek und was da sonst noch so ist. Ja, hier an dieser Stelle noch einmal kurz der Hinweis auf die Weihnachtsvorlesung vom Hubert, die am 20. Dezember stattfinden wird an der Uni Zweibrücken. Und die wird natürlich bei Last Geek Tonight gestreamt, da könnt ihr dann reingucken und vielleicht sehen wir uns dann ja auch und können dann zumindest miteinander schreiben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass viele von euch die Folge jetzt auf der Fahrt zur Comic-Con oder vielleicht auf dem Nachhauseweg von da hören, um ein bisschen unterhalten zu werden auf dem Weg. Und ich hoffe einfach, dass wir uns da sehen werden und vielleicht auch miteinander sprechen werden. Kommt mal vorbei, sagt Hallo. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Also, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wartet schon auf dem Schneidetisch. Ach ja, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Hubert, Stefan und mir. Ciao.
Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 und Echo 7. Die Folge 50 ist es schon und ausgerechnet heute ist Max nicht dabei, aber ich bin nicht komplett alleine heute, denn ich habe mir als Co-Host heute den lieben Stefan eingeladen. Hi Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist und das kommt auch nicht von ungefähr, dass du heute da bist, denn wir haben heute auch einen Gast, der eher auch in deinem Interessenbereich spielt, nämlich den Hubert Zitt, bekannt von Star Trek Vorlesungen und der FedCon und was auch sonst noch immer. Hallo Hubert.
Hallo zusammen. Hallo Michael, hallo Stefan.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, für mich ist das gerade so ein bisschen Aufnahmemarathon. Wir sind ja gerade im finalen Anlauf auf die Comic-Con in einem Monat. Also heute ist der 10., heute in einem Monat ist der erste Tag der Comic-Con und da sind wir schon fast durch mit dem ersten Tag. Also da geht richtig was los und ja, diese Folge nehmen wir jetzt auf, bevor die letzten beiden Aufnahmen veröffentlicht werden. Also ja, es kommt da noch ganz viel, wo die Zuhörer noch gar nicht wissen, dass es auf sie zukommt. Naja, gucken wir mal. So, und ja, wir haben heute diesen Termin so ein bisschen anberaumt. Einmal natürlich, weil wir unbedingt gerne mal mit dem Hubert sprechen wollten, der im deutschen Fandom, im deutschen Science-Fiction-Fandom ja eine bekannte Größe ist. Da kommen wir jetzt gleich zu. Aber natürlich auch, weil man kriegt ja in letzter Zeit immer wieder mit, auch wie der technologische Fortschritt in Sachen Raketen und Weltraumfahrt vorangeht. Und da ist der Hubert sicherlich der richtige Ansprechpartner, oder?
Ja, schauen wir mal. Also interessiere mich schon für so Sachen und ja, ich habe auch, wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, gerade gestern noch den Matthias Maurer persönlich getroffen und habe einen Vortrag von ihm geschaut. Also ich bin up to date.
Ja, wunderbar. Ja, perfekt, ja. Ja, schön. Hubert, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was über dich, weil du sagtest ja eben schon beim Star Wars Universum, da gibt's die Überschneidungen sind vielleicht noch nicht ganz so groß, ja. Aber wer schon mal auf der FedCon war, kennt dich ja schon. Aber trotzdem, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du so und was qualifiziert dich hierfür?
Ja, was qualifiziert mich, hier bei euch mitzureden? Nun, ich sag das an dieser Stelle immer so, ich habe zwei Leben. Das eine, in meinem Leben bin ich Hochschullehrer an der Hochschule in Zweibrücken, wo ich dann Elektrotechnik lehre und den jungen Studierenden beibringe, wie man einen Mikrocontroller programmiert und solche Sachen. Mhm. Und an dieser Hochschule habe ich 1996 das erste Mal vor Weihnachten eine Vorlesung der etwas anderen Art gehalten, nämlich habe den Leuten den Warp-Antrieb von Star Trek erklärt. Aha. Und damals gedacht, naja, das mache ich jetzt so während meiner Promotion so 3-4 Mal. Und dann war das so ein Zeitabschnitt in meinem Leben. Naja, aus den 3 oder 4 Mal sind jetzt 460 Vorträge geworden.
Oha.
Und das ist dann immer mehr und immer mehr geworden.
Aber dann rein rechnerisch wahrscheinlich mehr als einer pro Jahr dann irgendwann?
Ja, das sind in den letzten Jahren, also vor der Pandemie, waren das immer so zwischen 30 und 40, manchmal sogar über 40 Vorträge pro Jahr.
Das ist eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer, ja. Du hast es schon angesprochen, irgendwie ist das dann größer geworden und irgendwann bin ich zu Conventions gekommen, 2005 das erste Mal auf die FedCon. Ja, und so hat sich mein zweites Leben parallel als Hochschullehrer entwickelt und jetzt kennen mich ganz viele eben als denjenigen, der Vorträge hält über Science Fiction, will ich es mal allgemein sagen. Also nicht nur Star Trek, ich habe auch Vorträge über Star Wars und Zurück in die Zukunft und andere Science Fiction Serien. Mhm.
Und wie ist es so um dein Fansein bestellt? Also wir gehen mal davon aus, dass du Star Trek Fan bist.
Nein, also ich bin Science Fiction Fan. Also mir hat von Anfang an Star Wars auch gut gefallen und ich habe damals Raumpatrouille Orion geschaut und alles, was irgendwie im Weltall gespielt hat, hat mich von Kind an eigentlich immer fasziniert. Star Trek hat eben eine Sonderstellung, was die Technik angeht. Das ist unumstritten. Das sind die, oder waren zumindest mal in der Vergangenheit diejenigen oder die einzigen sogar, die Wert darauf gelegt haben, die Sachen wissenschaftlich korrekt darzustellen. Jetzt mal abgesehen von Odyssee im Weltall, von Kubrick, der das ja auch gemacht hat. Aber sowas wie Expanse und solche Serien, wo man auch darauf Wert darauf gelegt hat, die gab es ja früher nicht. Also in meiner Jugend war Star Trek dann eben die Science-Fiction-Serie, die für Nerds, den Ausdruck gab es damals noch gar nicht, genau das Richtige war, wo man also Technik sehen konnte, die fasziniert und die vielleicht in Zukunft möglich werden könnte.
Ja, ich finde das immer ganz interessant. Meine Eltern sind ja auch ältere Semester. Meine Mutter ist ja schon verstorben, aber mein Vater, wenn der noch erzählt von früher, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dann sagt er auch, naja, das lief halt im Fernsehen und dann haben wir auch Star Trek geguckt, ne? Also Raumschiff Enterprise damals, ne? Oder Raumpatrouille Orion, also das, damit sind die auch sozialisiert worden damals.
Ja, das war bei Orion war das, ich meine, damals gab es ja auch nur zwei oder drei Programme, ne? Das war ja eine andere Nummer als heute.
Das stimmt.
Und da hatte Orion teilweise über 50% Einschaltquoten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war bei Star Trek wohl nicht so. Star Trek kam dann 72 in Deutschland ins Fernsehen. Aber dennoch war das schon was Besonderes. Alleine schon, weil das gerade auch der Anfang des Farbfernsehens war. Und diese bunten Anzüge, die da hatten, das hat schon irgendwie sich rumgesprochen. Das war schon besonders, das muss man schon sagen.
Wer zu der Zeit schon einen Farbfernseher hatte, oder?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das hatte ja auch noch nicht jeder einen Farbfernseher. Also wir hatten noch keinen. Deshalb habe ich das immer bei meiner Tante geschaut. Die hatten schon ein Farbfernsehen und da bin ich dann immer dahin und habe das geschaut.
Stefan, wie war das bei deinen Eltern? Haben die das auch geguckt?
Mein Vater hat immer die lustige Geschichte, dass ja, wir haben ja früher auch Comics geguckt und dann ist der Einzige, den er aber erklären kann, ist Roadrunner. Ansonsten weiß er einfach nichts darüber. Und ja, meine Kindheit ist da leider immer ein bisschen, es haben Sachen gefehlt, weil meine Eltern gesagt haben, ja, das ist alles Blödsinn, diese Fantasiegeschichten und sonst irgendwas. Das habe ich dann eigentlich immer nur bei meinem besten Freund zu Hause mitgekriegt. Der hatte dann irgendwann auch so einen Mini-Fernseher. Weiß nicht, was es ist. Vielleicht so ein 7-Zoll-Bildschirm, würde man heute sagen. Also so ein kleines iPad oder so. Und dann hat man da davor gesessen und hat dann da was geguckt. Oder beziehungsweise eigentlich gelegen mit dem Kopf fast im Gerät, weil sonst sieht man ja nichts. Und ja, aber leider zu Hause hat es das nicht gegeben. Deshalb ist es bei mir auch. Ich glaube, ich war tatsächlich 12, als ich das erste Mal noch einen Star Wars-Film gesehen habe. Und
das ist relativ spät für deinen Jahrgang, ja.
Für das, was dann aus mir geworden ist, ist das tatsächlich
und das relativ ist auch, spät. Ja. Ja, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, neben Moritz ist Stefan, ich glaube, nach mir der dienstälteste Jedipedia-Mensch, der noch hier rumläuft.
Ja. Aber ich glaube nicht nach Moritz. Ich glaube, Moritz ist noch ein bisschen länger dabei gewesen.
Meinst du?
Das ist schon so lange her.
Ja, 2007 war es, glaube ich, irgendwann, ja. Guck mal, ne?
Kommt rechnerisch hin, ja.
Da war Hubert schon uns ein paar Jahre voraus mit Conventions und hier und da.
Naja, ja, 11 Jahre. Also, wie gesagt, bei mir hat es eigentlich meine erste Convention war 93. Das war aber, da war ich Gast, normaler Gast. Und das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand wegen sowas, das war 96. Und ja, das sind jetzt doch schon ein paar Jahre, ne?
So. Ja. Kommst du denn dann auch in diesem Buch vor, das Robert jetzt und Marco Frömter jetzt für das Star Wars Fandom gemacht hat? Oder warst du da noch eher ganz auf der Star Trek Schiene unterwegs?
Welchen Robert meinst du denn?
Eiber, ich weiß Robert Eiber.
Nein, da weiß ich nichts davon.
Ach so.
Da weiß ich noch nichts
davon. Du weißt nur noch nichts davon.
Ja, 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 ich weiß von einem Roman, der da, so ein Fatcon-Roman, der da geschrieben wurde. Nein. Aber das ist das nicht, was
nee, du meinst. Nee, das ist ein Aufriss über die, lass mich lügen, ich glaube etwas mehr als 30 Jahre Star Wars Fandom von 1977 bis 96 oder so. Das kommt jetzt zur Comic-Con als Almanach-mäßig rum, so wie so eine Broschüre, so etwas, ja.
Ja, aber wie schon gesagt, in der Star Wars Szene bin ich so bekannt nicht. Ja, ich bin bei den Star Wars Fans immer in Nürnberg, dort bin ich dann schon regelmäßig. Ich habe auch 3 Vorträge über Star Wars und einer davon speziell für Kinder, der wird sehr gut angenommen. Also da kommen immer ganz viele mit ihren Lichtschwertern und so, das finde ich ganz toll. Aber die meisten kennen mich doch aus der Star Trek Ecke. Und ich sag's an dieser Stelle nochmal, weil es mir auch wichtig ist, ich bin Fan von beidem und ich mag es eigentlich nicht, wenn man die Sachen so gegeneinander ausspielt, weil warum soll man denn immer so Position beziehen für ein Fandom und sagen, die anderen sind irgendwie nicht so gut? Also das kann doch auf seine Art gut sein und genauso sehe ich das eben. Ja, für mich ist Star Trek eben auf seine Art gut und Star Wars eben auch auf eine andere Art gut.
Stimme ich dir vollkommen zu.
Da hast du natürlich völlig recht, ja. Sehen wir auch so. Wir sind ja auch multi-interessiert und das merkt man ja alleine schon. Unser Podcast hat ja auch mehr so angefangen, damals als Max und ich den anderen Leuten in The Old Republic die Lore von Star Wars erklärt haben und wo der Gegner herkommt und so weiter und so fort. Und dann hat sich aber ganz schnell gezeigt, dass wir da auch über den Tellerrand gucken können und wollen und dass es auch viel interessanter ist, einfach sich breiter aufzustellen. Natürlich immer mit der Basis, mit Star Wars. Da gibt's ja auch in letzter Zeit genug drüber zu reden, aber ja. Max ist ja großer Stargate-Fan. Stefan ist, glaube ich, X-Pens-Fan.
Ich will nicht anfangen aufzuzählen, sagen wir einfach so.
Ja, genau. Und ich bin auch sehr multi-interessiert unterwegs. Ja. So, wie sieht's denn sonst so bei dir aus? Ich habe ja jetzt kürzlich auf der MagicCon deinen Sohn kennengelernt. Der ist ja auch nerdmäßig unterwegs, aber glaube ich mehr so im Fantasy-Bereich.
Ne? Nein, der ist schon auch bei der FatCon auch immer dabei. Also der begleitet mich seit also mindestens 10 Jahren oder länger immer zur FatCon. Wenn Vorträge in der Nähe sind, dann ist er auch dabei. Also ja, ich habe ja 2 Söhne, der Ältere geht da immer mit, der Jüngere ist zwar immer zur Weihnachtsvorlesung in Zweibrücken dabei, aber sonst eher ein Gamer und schaut sich da solche Sachen an. Ah. So auf Twitch TV unterwegs und nicht so in Hörsälen. Aber ja, die sind schon beide. Die mögen natürlich schon das, was ich mache. Und naja, Väter sind ja im Allgemeinen nicht so cool, außer sie stehen auf der FatCon auf der Bühne. Ne? Dann ist man
ja, ich wollte gerade fragen, finden die das denn cool oder
nein, war nein. So peinlich? Also normalerweise sind ja Väter, wie gesagt, eher peinlich, aber wenn ich dann so Stories auf der FatCon mitbekomme und sage, was, das ist dein Vater? Wie cool ist das denn?
Ja,
also dann ist es dann doch ein bisschen cool.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, dass dann die sagen, ja, der Papa macht was Cooles mit Star Wars und so.
Ja, ansonsten ja. Genieße ich das.
Ja.
Es läuft immer noch alles sehr gut. Also die Pandemie war natürlich ein bisschen schwierig, aber vorher ist es wirklich hammermäßig gelaufen. Ich konnte gar nicht alles annehmen, die ganzen Anfragen. Und jetzt entwickelt sich das auch wieder. Ich glaube, dieses Jahr sind es 35 Vorträge gewesen. Also wenn das Jahr vorbei ist, werden es 35 Vorträge gewesen sein. 3 habe ich noch vor mir oder 4. Ja, und für nächstes Jahr gibt's auch schon wieder ganz viele Anfragen. Also ich bin mit dem, wie es läuft, sehr, sehr zufrieden. Wer kann schon behaupten, dass er mit seinem Hobby auch noch Geld verdient, auch wenn ich das nicht des Geldes wegen mache, aber
es schadet auch nicht.
Ja, schadet nichts, genau.
Ja, ja, klar.
Ja. Genau, ja.
Schöner Nebeneffekt, ja. Ja, das erinnert mich jetzt gerade auch schon von der Termindichte so ein bisschen an den Reinhard Remford, mit dem hatten wir ja dieses Jahr auch schon eine Folge aufgenommen. Der macht ja auch mit dem Nicolas Wörl zusammen Methodisch Inkorrekt so eine Live-Show mit Live-Science und so weiter. Und die haben ja auch diverse Termine übers Jahr verteilt und die sehen das, glaube ich, so ähnlich wie du. Aber ja, das lässt sich, glaube ich, schon so vergleichen, so mit Comedians und so weiter, die ja immer da durch die Republik tingeln und da Vorträge oder eben Stand-Up oder so halten.
Ja, also ich mag es auch, wenn es jetzt nicht zu viel wird. Jetzt im November sind es, glaube ich, 5. Also ich war gerade gestern noch, ja, gestern war ich selbst Gast auf einem Vortrag, aber am letzten Samstag war ich in Koblenz. Jetzt am Montag werde ich in der Nähe von Ulm sein. Am Samstag drauf bei den Klingonen. Dann nochmal den kennt ihr ja auch, den Levin Litar. Der hat ja immer Mitte November sein Klingonisch-Treffen, wo dann der Erfinder der klingonischen Sprache auch dazukommt.
Ah, okay.
Ja, bei mir um die Ecke. Hm. Und dann Ende November bin ich noch in Berlin, dann in Mannheim und dann kommen die Weihnachtsvorlesungen. Also das ist dann schon, also dann kriegt man...
Du kommst ja ganz schön rum.
Mit 35 normal verteilt hast du auch nur jede zweite Woche, also nicht mal jede zweite Woche frei.
Ja, also das ist natürlich einmal geclustert. Ne?
Ja. Jetzt
im November ist ein typischer Vortragsmonat und da häuft sich das immer so ein bisschen. Und dann im Juli, August oder so ist fast gar nichts. Das ist auch ganz gut so, da habe ich auch keine Lust, irgendwie, wenn es sehr heiß draußen ist, da irgendwie Vorträge zu halten.
Obwohl Hörsäle sind doch eigentlich immer relativ gut klimatisiert, wenn du an Unis zu Gast bist.
Ja, an Unis schon, aber ich war da auch schon in Messehallen oder sonst irgendwo, wo es dann unangenehm war. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Potsdam, wo der Babelsberg, bei ja, diesem Filmpark da. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten, da war gerade eine Star Trek-Ausstellung dort. Da war es dermaßen heiß, also war es 40 Grad irgendwie in den Hallen. Und dann soll man da irgendwie einen Vortrag halten. Ich glaube, das war auch eins der wenigen Male, wo ich in kurzen Hosen einen Vortrag gehalten habe. In Quarks Bar übrigens.
Da gibt's doch diese tollen Star Trek-Uniformen, die so auch Männer tragen als Kleidchen, ne?
Ja, also auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen, ein Kleidchen anzuziehen.
Ich glaube, im englischen Fachjargon heißt das, glaube ich, Scant.
Aber, ja, genau.
Ja. Was haben die denn drunter?
Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte.
In den ursprünglichen Folgen ist es ja bis kurz, also so Mini-Rock-mäßig in der Länge gewesen und unten drunter war nichts an. In den neueren Sachen ist es ja, dass die teilweise schwarze Leggings drunter anhaben.
Ja.
Also das hat sich auch weiterentwickelt.
Dann hilft es ja auch nichts, wenn ich ein Leggings so dann.
Ja, aber so nacktes Männerbein kann auch entzücken.
Ja, es gibt auch einen, der das auf der FedCon immer trägt. Aber ne, jeder wie er möchte.
Ja. Zu Recht.
Ist ja schön, ja, genau. Ja, ne, da war Star Trek ja auch immer schon ein bisschen Vorreiter, was das angeht. Ja, das stimmt. Ja, was ich jetzt gerade noch fragen wollte, wie vereinbart sich das denn so mit deiner normalen Lehrtätigkeit?
Die kurze Antwort ist gut.
Okay.
Weil ich habe ja auch Bürotage und an den Bürotagen bin ich ja flexibel. Das heißt, ich kann ja meine Arbeit dann machen, wenn ich will. Ich habe ja keine festen Arbeitszeiten in dem Sinn. Natürlich müssen die Vorlesungen gehalten werden. Das ist ja klar, die Lehre darf da nicht beeinträchtigt werden. Das ist sie auch nicht. Und selbst wenn ich mal einen Vortrag annehme während des Semesters, dann wird die Vorlesung mal verschoben. Ja, dann kommen die mal an einem Nachmittag zusätzlich oder sowas. Also da findet man immer schon Lösungen. Aber ich bin eigentlich bemüht, dass sowas nicht passiert. Also normalerweise sind meine Vorträge freitags, da habe ich eben keine Vorlesungen oder Samstag oder in den Semesterferien. Oder manchmal ist es auch eine Dienstreise. Wenn ich jetzt an andere Unis fahre, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja, dann bin ich ja als Repräsentant unserer Hochschule dort. Und dann ist das eben eine ganz offizielle Dienstreise. Aber da fallen dann trotzdem keine Vorlesungen aus. Und wie gesagt, im Notfall würden die ja eben verschoben werden. Also ich versuche das eben so zu handhaben, dass die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das habe ich auch irgendwo unterschrieben. Ich meine, so eine Nebentätigkeit muss man ja anmelden.
Ja, ja, klar.
Und da habe ich auch unterschrieben, dass das eben genau, dass ich darauf achte, dass also die Lehre gesichert ist. So steht das da. Die Lehre muss gesichert sein. Und dann bin ich da relativ flexibel. Dann kann ich auch mal nach Berlin fahren und dort an der Hochschule einen Vortrag halten, was dann ja auch auf unsere Hochschule wieder zurückfällt, weil ich werde ja dort vorgestellt als Dozent an der Hochschule Kaiserslautern. Und oft ergeben sich da ja auch Dinge, die der Hochschule wieder zugutekommen. Komme ich zum Beispiel an Referenten ran, die dann bei uns an der Hochschule auch mal Vorträge halten. Und das ist, also man kann nicht so Leute wie Astronauten oder Harald Lech oder wer auch immer schon alles bei uns war, da kann man nicht mal gerade sagen, ach, würdest du mal nach Zweibrücken kommen? Aber ja, wenn man die Leute trifft, wenn wir zusammen auf einer Bühne stehen und man spricht die an, dann gelingt es auch mal so Astronauten wie Thomas Reiter zum Beispiel, der vor 2 Jahren bei uns war oder vor 3, einfach die anzusprechen und zu sagen, jetzt guck mal, jetzt kennen wir uns, können Sie sich vorstellen, da in Zweibrücken auch mal einen Vortrag zu halten? Und davon profitiert ja dann auch die Hochschule. Und insofern ist das ein Nehmen und Geben. Also.
Ja, das klingt doch alles sehr, sehr cool und gut aufeinander abgestimmt, möchte ich sagen.
Ja, ich glaube, das Hochschulumfeld ist hier auch wirklich optimal. Wenn ich jetzt in einer Firma arbeiten würde, dann würde mein Chef wahrscheinlich fragen, und was haben wir als Firma davon, wenn du irgendwo Vorträge hältst? Aber so ist die Sache eben ein bisschen anders. Und ich kann dann auch Projekte ausschreiben. Also die Webseite zum Beispiel wird jetzt gerade wieder überarbeitet. Das sind dann studentische Projekte, die kriegen dann irgendwie einen Schein dafür.
Meine Güte, das ist ja wirklich gut aufeinander abgestimmt. Ich bin ja völlig geflasht hier.
Ja, ja. Und oder wir haben mal, um den Warp-Antrieb zu erklären, haben wir im Fach Computeranimationen, haben wir dann ein Projekt ausgeschrieben. Sie sollen eben ja mit Computeranimationen darstellen, wie der Warp-Antrieb.
Ah.
Ja, das also zu visualisieren. Und diese Videos sind jetzt in meinen Vorträgen natürlich. Ne?
Krass, sehr gut.
Ja, aber das ist also, ja auch mit einem, zumindest alle Vorträge, die ich von dir kenne, sind ja immer, wie funktioniert die Technik oder wie würde es mit der Wissenschaft, so wie wir sie kennen, wie kann man Folgendes erklären? Das ist ja immer so der Kern deiner Vorträge. Und damit ist ja wahrscheinlich auch sehr gut möglich, auch wenn du irgendwo mit Vorträgen bist, wenn es jetzt irgendwo eine öffentlichere Veranstaltung ist, also jetzt nicht gerade an der Uni, dass man eben Leute dafür auch begeistern kann, die vielleicht sonst auch gar nicht dran denken, die halt Sci-Fi begeistert sind, aber dann halt sehen, boah, das ist ja, oder sehr viel davon ist ja dann auch tatsächlich zwar nicht ganz genau so, aber halt irgendwie dran angelehnt. Und du hattest ja vorher schon erwähnt, dass die Expanse jetzt ja als das Bekannteste, was auf wissenschaftliche Genauigkeit geht. Allerdings sollte man da auch nicht zu genau durchrechnen, weil wenn die immer mit einem halben G Geschwindigkeit für einen Monat lang beschleunigen, dann wären sie auch ein bisschen zu schnell.
Ein bisschen zu schnell? Naja, ein bisschen zu schnell wären sie noch nicht, aber sie würden ein bisschen zu viel Treibstoff verbrauchen. Also wenn man mit einem halben G einen Monat lang beschleunigt, dann mit heutigen technologischen Möglichkeiten, so viel Treibstoff kann man gar nicht mitnehmen.
Ja, aber da haben sie sich ja auch so einen Kniff überlegt. Sie haben ja in einer Folge am Anfang, ich glaube, du hattest gesagt, du hast Expanse noch nicht geschaut, oder? Nur bruchstückhaft, ne?
Ja, ja, ich hab da mal reingeschaut. Ja. Ich habe auch erkannt, dass das die einzige Science-Fiction-Serie, die auch mal ein Bremsmanöver durchführt.
Ja, ja, genau. Ja, aber in einer Folge, ich glaube, es war in der zweiten Staffel, da haben sie das so die Folge geframed. Es fing damit an, wie dann ein Pilot vom Mars eben eine neue Art von Antrieb entwickelt hat, wo halt die Treibstoffeffizienz auf einmal um ein Vielfaches gesteigert wurde. Wie genau das jetzt funktioniert hat, das habe ich auch nicht verstanden. Das wurde auch, glaube ich, genau erklärt.
Es wird auch weder in der Serie noch in den Büchern wird erklärt, wie es genau funktioniert. Das ist so das Magic-Antriebsding, was halt die Serie so ein bisschen ausmacht. Mhm.
Aber eine Sache, die, wo wir jetzt gerade da schon einsteigen, die mich da einfach gewundert hat, ich habe mich gewundert, dass sie halt kontinuierlich so beschleunigen, weil es gibt doch irgendwie, nein, oder ich bin immer davon ausgegangen, dass es doch die Impulserhaltung gibt. Also du beschleunigst einmal und leitest dann quasi durch den Raum.
Das ist ja auch so, aber du musst ja erstmal die Geschwindigkeit erreichen.
Ja, ja.
Ja. Und ich kann ja mal gerade, während ihr da quatscht, ausrechnen. Wie schnell ihr wärt, wenn man, wie hast du gesagt, mit einem halben G?
Also ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen waren.
Einen Monat lang beschleunigen?
Also sie fliegen in der Regel, fliegen sie mit so einem Drittel bis ein halbes G, fliegen sie eigentlich immer rum und dann sind sie halt, weiß nicht, von der Erde zum Mars oder irgendwas, sind sie halt einen Monat unterwegs. Und dann, ich habe selber nie durchgerechnet, aber einer meiner Physikerfreunde hat mal gesagt, man erreicht, wenn man mit einem halben G beschleunigt, erreicht man sehr schnell Fluchtgeschwindigkeit.
Fluchtgeschwindigkeit?
Also, ja.
Achso, Fluchtgeschwindigkeit.
Ich habe Fluchtgeschwindigkeit gesagt.
Okay, mit einem halben G.
Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es nicht selber durchgerechnet. Ich vertraue da einfach auf diesen Menschen, der Mathe kann.
Naja, gut, ja, aber also.
Er ist der skeptische Blick des Physikers, ja.
Ja, es ist wichtig, alles hinterfragen, was man gesagt kriegt.
Also ich sag's mal so, was ich jetzt im Kopf habe, ne, die Enterprise beschleunigt ja mit 1000 G.
Mhm. Okay.
1000 G.
Auch auf Warp dann, oder?
Nein, Impulsgeschwindigkeit.
Ach so, Impuls, okay, ja.
Impulsgeschwindigkeit sind 1000, die Beschleunigung ist 1000 G und dann dauert es immer noch 2 Stunden, bis die auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit sind.
Ah, echt? Okay.
Mit 1000 G. Dann kannst du ja ausrechnen, mit 100 G dauert es dann entsprechend
länger.
Ja. Länger, das ist nicht linear, deshalb. Ja. Kann man jetzt nicht sagen.
Da ist irgendwo so ein Quadrat in dieser Formel drin.
Ja, ja. Ja,
aber ich hatte mich halt eben zu dem.
Ja, ja, bitte.
Die Begründung, warum sie das ja machen, ist, dass du halt, sie haben keine magische Gravitationserzeugung oder so, sondern die wird halt immer nur durch den Schub erzeugt. Und deshalb ein Drittel ist halt so das, was die Leute, die, also im Deutschen heißen sie Gürtler oder im Englischen sind es die Belter, die halt draußen irgendwo in dem Asteroidengürtel leben. Die sind halt nicht so viel Schwerkraft gewöhnt. Deshalb ist ein Drittel ist für die ganz angenehm. Und wenn es viel mehr wird, dann wird es halt unangenehm, weil sich deren Körper halt drauf angepasst haben.
Ja, okay. Und ja, optimal wäre ja, wenn wir mit einem G beschleunigen, ne? Dann könnten wir da rumlaufen, als wären wir auf der Erde.
Für die Menschen von der Erde, ja. Die draußen halt mehr oder weniger auf einem kleinen Asteroiden leben, der halt sich so ein bisschen dreht oder so und dann.
Für die Inya-Loder, nicht für die Belta-Loder, ja.
Die sogenannte Zentrifugalkraft nutzt.
Ja, genau. Die, wie hieß denn noch gleich? Hinterher war es doch die Medina-Station, ne?
Ja.
Die Nauvo. Oder Navo, wie auch immer das ausgesprochen wurde. Und dann die Behemoth und dann die Medina-Station. Ne?
Vielleicht nochmal, um es realistisch zu betrachten. Ne? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der hat das mal durchgerechnet. Wenn wir zu Proxima Centauri fliegen wollten, mit unseren jetzigen Möglichkeiten, also zum nächsten Stern, der 4 Lichtjahre unterwegs ist, und dann kann man mit Beschleunigungen von, also irgendeinen Prozentsatz von G, das müsste ich jetzt nachschauen, müsste man erstmal, um auf 20% der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, 10 Jahre lang beschleunigen. 10 Jahre lang.
Das ist lange.
Ja, dann kannst du 10 Jahre fliegen, dann musst du nochmal 10 Jahre bremsen, dann bist du 30 Jahre unterwegs. Und man muss so viel Treibstoff mitnehmen, dass die Masse, jetzt kommt's, dass die gesamte Masse des Universums nicht ausreichen wird.
Ach du Heiland.
Um so einen Antrieb, wenn er chemisch funktioniert, zu betreiben. Also so kommen wir da nie hin. Wir brauchen den Warp-Antrieb ganz dringend.
Ja.
Ja, aber alles, was im Prozentbereich von Lichtgeschwindigkeit ist, ist ja schon wieder komisch. Das versteht man als normaler Mensch ja gar nicht.
Ja, also ich weiß noch damals, da war ich noch ich weiß ja nicht, ob das noch in der Grundschule war, auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall schon Star Trek Fan irgendwann und dann wurde mal irgendwo gemeldet, dass die ersten Sonden oder sowas oder Satelliten mit Impulsantrieb oder wie man ihn aus Star Trek kennt, gestartet seien oder experimentiert werde oder so.
Das müsste der gepulste Ionenantrieb sein.
Ja, das war Ionenantrieb. Du meinst diese Sonde, die zum Mond geflogen ist, die mit, du hast da was gehört. Mit,
wie gesagt, das ist schon das ist schon mehr, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, mindestens.
Ich glaube, es war 2011, als Smart 1 mit Ionenantrieb, so wie die TIE Fighter, ne? Twin Iron Engine, mit dieser Technologie da irgendwie geflogen sind. Und das war das erste Mal, dass man mit Ionenantrieb geflogen ist und hat dann so, also in der Science-Fiction-Welt wurde da sofort eine Parallele gezogen zu den TIE-Fightern.
Natürlich.
Weil die ja auch mit Ionenantrieb fliegen.
Und war es erfolgreich? Das ist doch jetzt
die Frage. Es war erfolgreich. Ja, die sind zum Mond geflogen damit tatsächlich und sind da auch gelandet, ja. Smart 1, das kann man googeln. Smart 1 hieß diese Raumsonde, die mit Ionenantrieb dahin geflogen ist.
Ja, das werde ich mir nachher mal anschauen. Ja, das klingt interessant. Ne? Ja, was ich aber noch fragen wollte, um nochmal ganz kurz auf deine Uni-Connection zurückzukommen. Wie ist das denn bei deinen Studenten? Wie nehmen die das denn auf, wenn sie dann, ja, ich weiß nicht, wenn sie dich, naja, die wählen wahrscheinlich die Vorlesung, weil sie dich kennen, oder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Was meinst du jetzt die Star Trek Vorlesung oder die normalen Vorlesungen?
Ja, also auch mit diesen Projektarbeiten und so oder.
Ach so, ja. Also erstmal meine regulären Vorlesungen, die Leute im ersten Semester und darüber hinaus hören, die haben ja nichts wirklich mit Star Trek zu tun, ne? Außer dass die Enterprise immer ganz rechts oben auf meinen Folien ist.
Dein Markenzeichen, ja.
Da hat das sehr, sehr wenig mit Star Trek zu tun, aber die werden natürlich auch so ein bisschen infiziert mit dem Thema und ich sage immer so zum Spaß, ihr müsst ja zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil ihr müsst dran denken, im Januar ist die Prüfung.
Okay, ich verstehe.
Und wenn ihr dann nicht zur Star Trek Vorlesung kommt, dann ist die Prüfung
schwieriger.
Und also mit solchen Scherzen mache ich das dann immer, aber sie kommen auch gerne, weil die das dann eben auch cool finden. Es ist eben an einer Hochschule schon, eigentlich, es ist ja ein Event, ne, die Fachschaft verkauft dann irgendwelche Brezeln mit, die aussehen wie ein Star Trek Logo und irgendwelche rauchende Cocktails und es ist eigentlich eine Party. Und das wird natürlich an Hochschulen von Leuten in dem Alter gerne angenommen.
Ja, das
hoffen wir mal, dass das wieder so wird. vor der Pandemie war das natürlich sehr viel größer und jetzt ist der Ruf nach Streaming eigentlich größer als der, dass man da vor Ort kommt. Das bedrückt mich ein bisschen, weil ich nicht der Mensch bin, der sich jetzt vorstellen kann, ich halte da einen Vortrag und da schauen mir 2000 Leute online zu. Ich will die Leute vor mir sehen. Ich will mit denen interagieren. Ich will, dass wir zusammen lachen und nicht, dass die an einem Bildschirm sitzen. Das ist nicht meine Welt. Also klar, wenn man das zusätzlich macht, weil da Leute sind, die keine Möglichkeit haben, nach Zweibrücken zu kommen, dann ist das eine Sache. Wir machen es ja auch deshalb. Und wir machen es ja auch, wir investieren da eigentlich sehr viel, damit wir da einen guten Stream immer anbieten können für die Leute, die da zuschauen wollen. Aber ich würde das nie machen wollen, wenn da nicht auch 400-500 Leute vor Ort wären.
Ja, ja. Ja, man nimmt halt auch was ganz anderes davon mit, wenn eben, wenn man sieht, wie das, was man sagt, ankommt, wie Leute darauf reagieren, wie so, und ja, ist aber leider der Geist der Zeit, dass halt alles immer mehr remote sein muss. Das gerade heute im Kundentermin hatte ich auch das Thema, wir haben jetzt drei Wochen versucht, ein Thema per E-Mail zu klären. Wir haben heute ein Meeting gehabt, wo die Leute, die an dem Thema beteiligt sind, alle drin waren. Dann hat der gesagt, boah, das ist ja so viel effizienter gewesen heute. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir uns auch mal regelmäßig in live sehen würden oder in echt sehen würden, dann wäre das alles noch viel effizienter. Aber es ist leider nicht Teil des Konzeptes, weil man kann jetzt alles remote machen. Jetzt macht man auch alles remote, weil Fliegen ist halt teuer. Und
ja, das stimmt natürlich. Aber es ist natürlich gut, wenn man jetzt für so eine Besprechung oder sowas, wie du jetzt da gerade hattest, da auch sich zumindest mal in der Videokonferenz, wie wir jetzt gerade zusammensetzen kann, dann ist ja auch schon was gewonnen, wenn man da nicht extra hin und her fliegen muss. Aber ja, das, was Hubert gerade sagte zu der Lehre im Remote, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Das haben wir ja als Lehrer auch schon während der Pandemie so ein Stück weit erfahren. Und da, ja, ist halt blöd, wenn du da halt leere Kacheln vor dir hast, die dann eben zuhören oder auch nicht. Und die durften dann ja auch teilweise ihre Kameras gar nicht einschalten oder so. Oder je nachdem, welche Datenschutzvorschriften an der Schule galt oder so. Oder die Verbindung war einfach zu schlecht, ja.
Lehre ist nochmal die Steigerung von dem, was ich jetzt halt mit dem Beispiel sagen wollte, weil die Leute, die in dem Meeting sind, die haben alle das Interesse daran, dass das was wird und so, aber Lehre ist halt, teilweise sind es dann ja Pflichtveranstaltungen oder Veranstaltungen, wo man auch freiwillig ist. Aber es ist, wenn du Leuten was erklären musst und sie das dann auch verstehen sollen und du kein Feedback hast, was bei denen gerade passiert, dann du erklärst ins Leere rein. Und es ist ja schon, also ihr kennt das beide, ihr seid ja Lehrpersonal. Ich habe es mal eine Weile lang gemacht während dem Studium. Wenn man da steht und einfach, man guckt ja so schon in blanke Gesichter teilweise. Und dann ist das jetzt einfach, weil keiner zugehört hat? Ist das einfach, weil sie noch am Verarbeiten sind? Oder hat einfach keiner nichts von dem verstanden, was ich gesagt habe? Und es wird schwerer, je mehr technische Barrieren da noch dazwischen sind. Und es ist schon schwer genug, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber ist.
Ich musste gerade an meinen ersten Online-Vortrag denken, also Star Trek-Vortrag in der Pandemie. Das war also, ja, war für mich völlig neu. Und ich habe eben gedacht, also ich meine, wir hatten ja keine Chance. Man konnte keine, 2020 ging da eben gar nichts.
Ja, klar.
Das ist ja klar. Und dann, klar, habe ich gesagt, machen wir das über Zoom. Und ich habe dann das so gemacht, als wäre ich auf der Bühne. Ja, weil ich kannte ja nichts anderes. Ja, ja. So, und dann kommt so eine Stelle, wo du auf der Bühne immer Lacher hast oder vielleicht auch mal Applaus oder so irgendwas. Ne? Und es kam ja gar nichts zurück. Und dann hast du als Redner erstmal so das Gefühl, die haben das nicht verstanden, weil du kriegst ja keinen Feedback.
Ja, genau.
So, dann habe ich angefangen, intuitiv, ohne drüber nachzudenken, das zu erläutern, was ich gerade gesagt habe, weil ich der Meinung war, die haben das nicht verstanden. Was dazu geführt hat, dass mein Vortrag länger wurde als geplant. Das war dann auch nicht wieder so ganz so cool, weil das war in einem Rahmenprogramm einer Firmenfachtagung. Da muss man natürlich auch die Zeiten einhalten. Also der Kunde war am Schluss, also die haben das auch das erste Mal gemacht. Die waren sehr tolerant und haben gesagt, ja, für uns war es ja auch das erste Mal. Es war eine Erfahrung. Wir werden das irgendwann sicherlich anders machen und besser machen. Aber es war irgendwie so ein Gefühl der Einsamkeit.
Ja,
wenn man da sitzt und redet nur in eine Kamera rein. Und ich bin mal kein Nachrichtensprecher. Meine Welt ist die Bühne. Und ich brauche auch diese Leute vor mir, damit der Vortrag gut wird.
Ja klar.
Ich habe gerade letztens ein Angebot bekommen von einem sehr bekannten YouTube-Kanal in diesem Bereich, wo es auch Videos von mir gibt. ich soll doch ins Studio kommen und einen Vortrag halten über Zeitreisen. Und ich habe irgendwann gesagt, nein, im Studio mache ich das nicht. Ich bin nicht derjenige, der jetzt in einem Studio in eine Kamera sprechen kann und authentisch irgendwas erzählen kann. Ich brauche das Publikum vor mir. Ihr könnt das gerne haben, diesen Vortrag über Zeitreisen, aber dann muss es in einem Hörsaal sein und vor mir sitzen 300-400 Leute, denen das gefällt und wir schneiden das mit und dann können wir das machen, aber nicht in einem Studio. Das ist nicht mein Ding.
Ja, das kann ich so nachvollziehen.
Klingt nach einer guten Inszenierung, finde ich.
Ja, es gibt ja dieses Video von mir, ist auch 500.000 mal geschaut worden, wo ich in Rosenheim war und sowas Ähnliches sollte das dann eben sein. Aber ja, wie gesagt, nicht im Studio. Das habe ich da nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, im Studio möchte ich es nicht machen.
Ja, ja, so als Gimmick obendrauf. Also für die Leute, die nicht da sein können, ist es natürlich schön. Aber du brauchst halt das Publikum und die direkte Reaktion. Ja, also das sagen ja auch alle, dass die ganzen Comedians hier, Sträter, Bielendorfer und so weiter, die haben ja alle gesagt, wenn sie da in den Autokinos aufgetreten sind, da hatten sie auch dieses Gefühl. Ne? Also ja, dann hast du vielleicht mal Hupen oder auch nicht, aber du hast halt keine direkte Reaktion. Du kannst den Leuten nicht ins Gesicht gucken und so weiter. Und ja, das ist ja genau das, was du auch beschrieben hast. Das kenne ich auch. Ja. Ja gut, so jetzt lass uns doch mal so ein bisschen zum Science-Teil kommen.
Wir haben ja auch nur 40 Minuten bis jetzt gebraucht.
Ja, wir haben ja schon so ein bisschen eingestreut. Also ist ja jetzt nicht so, dass das nicht bisher auch schon unterhaltsam gewesen wäre. Aber ja, so ein bisschen Science-Teil. Du hast gerade eben am Anfang gesagt, du wärst auf dem aktuellen Stand. Vielleicht kannst du mal kurz den aktuellen Stand beschreiben. Da gab es doch gestern Abend, war doch glaube ich die große Meldung.
Die Meldung, ja, hilf mir kurz. Ich habe es
in den Nachrichten heute. Die ersten Bilder von, wie hieß das Ding noch? Jetzt habe ich es da vergessen. Ich habe es eben noch gehört, aber.
Es ging um den Mond, oder? Geht es um den Mond?
Nee, verdammt nochmal. Warte mal, ich guck mal eben. Komm hier, ich habe doch. Ja.
Ich habe das, die NASA hat heute irgendwas bekannt gegeben, aber.
Warte mal. Es war vor ein paar Tagen, war ein NASA Plus angekündigt worden. Das habe ich mitbekommen. Ah. Aber.
So, hier habe ich es. Also hier, die Euklid. Hat die ersten Bilder natürlich zur Erde zurückgeschickt oder wie auch immer.
Ja.
Ich sehe Hubert ratlos, ja.
Ja, ich kenne die Bilder nicht. Also, ich vorhin gesagt habe, neuester Stand, ich habe gesagt, ich habe einen Vortrag von Matthias Maurer gehört, der hat ein bisschen was erzählt, dass sie sich jetzt doch intensiv darauf vorbereiten, nochmal zum Mond zu fliegen.
Mhm. Ah, ja.
Das klang sehr plausibel, ob das dann alles so kommt. Ja, es war ja schon öfter angekündigt. Das weiß man nicht, aber es wird zumindest mal wieder ernsthaft drüber geredet.
Und, ja, wir sind ja schon weiter als geredet. Also ja. Artemis ist ja schon am Laufen. Also Artemis, für die Zuhörer, die es nicht wissen, ist das Programm NASA, ESA, JAXA, also die japanische Weltraumagentur. Ich glaube, die ESA hat das Modul, was die Atmosphäre in der Kapsel sicherstellt und die Navigation und Energieversorgung.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, auf jeden Fall. Sie arbeiten zusammen, mehrere Raumfahrtagenturen, und momentan haben sie den Mond schon mal umrundet. Ich glaube, die nächste Mission, also die war unbemannt, die nächste oder die übernächste soll dann bemannt sein schon wieder um den Mond rum, und dann wann wir landen, steht noch offen, aber es ist geplant. Mehr oder
Soweit
weniger.
Ich weiß, hat die ESA 3 Tickets. Ja. Ja, also 3 Europäer sollen da irgendwie dabei sein. Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Ja. Aber es kann natürlich genauso sein, dass irgendwann es heißt, wir haben doch kein Geld dafür. Das hatten wir ja schon öfter.
Ja, also was ich mich jetzt immer frage, ist ja schön und gut. Ich bin ja ganz dafür, dass man diese Weltraumerkundungen und so weiter, wie man es nennen will, fortführt. Und ja, weil davon ja auch einfach viele wissenschaftliche Durchbrüche in der Vergangenheit gekommen sind. Ja, Kugelschreiber und Akkubohrer und sowas, ja. Aber man könnte ja trotzdem fragen, was wollen wir denn überhaupt auf dem Mond?
Helium 3.
Ja.
War das jetzt die einfache Antwort?
Es gibt so viele Romane, die sagen, wir fliegen auf dem Mond, weil da gibt es Helium 3 und damit kann man Kernfusion machen. Oh, ja. Ja, es ist vielleicht nicht die erste Motivation, aber es ist auch nicht ganz unrealistisch.
Mhm. Also ich höre das Argument ja auch immer, ne? Was soll denn das alles? Aber wollen wir wirklich ohne diese Technologie, die uns die Weltraumfahrt ermöglicht hat, leben? Willst du auf dein Navi verzichten? zum Beispiel, ja. Also das sind ja alles Dinge, und wenn es die Satelliten da oben nicht gäbe, dann würde dein Navi eben nicht funktionieren. Und darauf will irgendwie keiner verzichten, auf die Kommunikationssatelliten, auf
Wettersatelliten,
Erdbeobachtung oder sonst irgendwas. Das sind doch alles Dinge, die uns das Leben auch erleichtern. Und die gäbe es alle nicht, wenn es da keine Raumfahrtprogramme gäbe. Also für mich ist Raumfahrt mehr als jetzt nur, wir wollen unbedingt zum Mond. Ja. Ich vergleiche das manchmal auch so ein bisschen mit dieser Computernummer. Was haben wir davon, wenn ein Computer Schach spielen kann oder wenn er die Menschen im Go-Spiel jetzt schlägt mit künstlicher Intelligenz? Es geht ja nicht darum, dass ein Computer jetzt besser Go spielt als ein Mensch, sondern dass wir jetzt eine Technologie haben, die wir einsetzen können, um auch in anderen Bereichen Dinge vorherzusagen. Mhm. Zum Beispiel, ob irgendwelche wichtigen Maschinen, die Aggregate von Flugzeugen oder sonst irgendwas, ob bei denen die Parameter leicht abweichen, so dass man voraussehen kann, dass die nach weiteren 50 Flugstunden oder sowas vermutlich ausfallen werden. Und dann kann man die schon reparieren, bevor sie kaputt gehen. Also man muss immer so ein bisschen weiterschauen und nicht nur das sehen, was gerade so offensichtlich ist. Es geht nicht ums Go-Spiel bei der Computertechnik, sondern es geht um diese Technologie, mit der wir Dinge voraussagen können. Und das ist mit der Raumfahrt auch so. Es geht nicht darum, auf den Mond spazieren zu gehen, sondern dass wir vielleicht auf dem Weg dahin Dinge finden, die wir nicht finden würden, wenn wir diesen Weg nicht gehen würden.
Also der Weg ist das Ziel, ganz klassisch.
Ja, diese Dinge, wie wir haben jetzt einen Menschen im Schach geschlagen, wir haben einen Menschen im Go geschlagen. Das sind halt die öffentlichkeitswirksamen Auswüchse aus der ganzen Forschung, die tatsächlich passieren, aber das sind halt ja nur Nebenschauplätze. Oder was war das andere mit Watson im Jeopardy? Ja, das war ja genau. Auch so. Watson ist ja eigentlich ein Rechencluster, glaube ich, der eigentlich für Medizinprobleme ausgelegt ist. Und dass der halt auch dann zufälligerweise auch in Jeopardy gewinnt, das ist halt mehr so ein Nebenschauplatz. Also der wird halt schon auch Zeit reingesteckt, um das zu machen, aber das ist halt Öffentlichkeitsarbeit. Und genauso, Michael, du hast gesagt, eben Euclid hat die neuen Bilder jetzt. Und wenn man sich die Bilder anguckt, das sind schon gigantisch schöne Bilder. Ich habe jetzt hier auf dem Rechner eins aufgemacht. Wir können wahrscheinlich einfach die Seite in die Shownotes verlinken.
Ja, ich habe die ESA-Ent-Ding.
Genau, das sind gigantisch schöne Bilder. Also hier Perseus-Cluster oder der Horsehead-Nebula oder was auch immer.
Übrigens hier der Kommentar dazu von dem einen Server, wo ich noch drauf bin, wo die ganzen Leute von The ForceNet und so weiter mit drauf sind. Da kam der erste Kommentar dazu, schreibt hier einer, my first reaction to Horsehead was, wait, isn't that Noveria? Kleiner für die Mass Effect Fans hier.
Ja, aber das ist auch genauso. Die Bilder, die jetzt hier sind, das sind halt, also es könnten tatsächlich Echtfarbbilder sein, aber vermutlich sind es sogar Fehlfarbbilder. Also Fehlfarbbilder sind für die, also bei James Webb ist es ja klar, das ist ein Nahinfrarot-Teleskop. Euclid ist ein sichtbares Spektrum und Nahinfrarot. Das, was der Satellit sieht, bringt uns nichts, weil das sehen wir ja nicht. Also wenn man genau das, was der Satellit aufnimmt, deshalb sind das alles Fehlfarbbilder und die sind jetzt irgendwie schön gestaltet und die Größe davon sind auch, ja, das sind ja nur Bruchstücke von dem ganzen Bild, was Euclid wirklich aufgenommen hat. Aber es sieht halt schön aus und das kann man an die Öffentlichkeit tragen. Aber was wirklich dahinter ist, sind riesengroße Zahlenkolonnen an mathematischen Daten, die jetzt irgendwelche Physiker, Doktoranden über Jahre Tränen und Schweiß kosten werden, weil sie irgendein Modell entwickelt haben und es dann da drauf werfen und jetzt passt es aber nicht ganz genau mit den Daten zusammen und jetzt muss man erklären, warum nicht oder muss das Modell verbessern oder was auch immer.
Eine Sisyphos-Arbeit.
Es ist immer so dieses Zwiespiel mit, wir müssen der Öffentlichkeit es auch schön verkaufen, dann kommen halt auch schöne Bilder raus oder es gewinnt mal ein Computer beim Schach oder bei Go.
Ja, und natürlich, da hängen ja auch Gelder dran, ne?
Ja, und über diese öffentlichkeitswirksamen Dinge kann man eben Gelder gewinnen oder kann man Leute, die jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, davon überzeugen, dass das doch was wert ist. Aber die eigentliche Wissenschaft basiert jetzt nicht auf diesem schönen Bild. Also ich habe jetzt hier die Spiralgalaxie IC342. Da ist so ein heller Stern unten links, der halt so schöne 6 Strahlen so raus hat. Wer jetzt so ein bisschen was von Optik versteht, der weiß natürlich, ja, das ist der Träger, wo der Spiegel dranhängt. Das sind halt diese 6 Strahlen, wo sich das Licht dran bricht und so weiter. Und das sind wieder so die Dinge, je mehr man davon versteht, desto mehr kann man direkt auch schon daraus lesen. Aber es ist nachher nicht das Bild, wo drauf Wissenschaft gemacht wird. Das Bild ist nur so eine schöne Dreingabe. Und wenn man keine Ahnung, keine Lust an Wissenschaft hat, kann man sich wenigstens an diesen wunderschönen Bildern,
das Schleifchen für die Öffentlichkeit,
die Augen ergötzen, ja.
Ja. Hubert, was meinst du? Alles nur schöner Schein? Nein.
Nein. Also ich sehe das ganz genauso. Ja, es geht, wie Stefan schon gesagt hat, es geht darum, dass man diese Sachen im breiten Publikum auch zugänglich macht. Und das kann man natürlich nicht dadurch, dass man jetzt zeigt, was Rechner in Prozessstraßen alles bewirken können. Das macht man eben öffentlichkeitswirksam, indem man sagt, wir können jetzt im Go-Spiel gewinnen oder wir zeigen solche schöne Bilder. Und da steckt aber viel, viel mehr hinten dran als jetzt nur diese Spiele, die da eben gewonnen werden. Ja, ich sehe das also ganz genauso, ja.
Gut, aber jetzt gehen wir doch mal so ein bisschen in dein Gebiet. Also den Vortrag von dir, den ich jetzt bewusst in Erinnerung habe, war der, den ich mir am Anfang Mai angeschaut hatte, da auf der Comic-Con in Dortmund. Da hattest du darüber gesprochen, ist der Transporter wie bei Star Trek möglich?
Ja, okay.
Leider musste ich dann irgendwann weiter, weil ich noch Akquise machen musste für die FedCon. Aber wie war denn jetzt eigentlich dein Fazit da?
Also Beamen ist natürlich, es gibt ja, ich hole ein bisschen aus, darf ich ja, wir haben ja Zeit.
Ja, klar.
Also es gibt ja bei Star Trek ganz viele Dinge, die schon Realität geworden sind. Nehmen wir, die haben Disketten gezeigt, 5 Jahre bevor die erste Disketten auf den Markt kamen. Die haben Laptops gezeigt, die haben den Kommunikator gezeigt und so weiter und so weiter. So, diese Dinge sind ja schon Realität. So, und dann gibt's aber mindestens 2 Technologien oder vielleicht 3, da warten wir noch länger drauf. Das eine ist eben der Warp-Antrieb, das andere ist das Beamen und das dritte vielleicht so ein bisschen das Holodeck. Also das sehe ich jetzt vielleicht eine Möglichkeit, das visuell zu machen, dass man so 3D-Projektionen, das wird wohl kommen, aber die greifen dort ja auch Dinge an. Also das wird jetzt so schnell nicht kommen.
Ja, das ist ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist das ja so eine Mischung aus Hologrammen, Replikatoren und Transportertechnologie.
Genau, ja. Also deshalb das Beamen, das wird so schnell nicht kommen.
Also dementsprechend ist das Beamen aber oder Transporter aber eine Grundbedingung für das Holodeck eigentlich, habe ich jetzt aus deiner Erklärung rausgehört.
Zumindest so, dass man da dann auch wie Harry Kim oder Tom Paris damals surfen gehen kann oder so, ja.
Ja, also wenn das mit Materie, wenn das haptisch wird, ne, und nicht nur visuell, dann müsste man ja Dinge generieren. Aber ja, das ist noch nicht, also das kann man nicht so wirklich gut erklären, wie das Holodeck funktioniert. Es sei denn, es ist so ein Cave, so eine 3D-Geschichte, wo man drin steht und sieht aber alles nur visuell und kann es nicht anfassen. Das haben wir ja schon.
Kopfweh, wenn sie schlecht konfiguriert ist oder.
Aber so wie zum Beispiel auf Deep Space Nine, da gibt's ja diese Holo-Suites, wo man sich körperlich vergnügen kann, sage ich mal.
Oh mein Gott, ja.
Und da muss ja Materie sein. Das wird schwierig an dieser Stelle, sage ich mal. Also computergenerierte Personen sind das ja. Naja, egal.
Obwohl ich glaube, die Personen, das ist eher Kraftfelder, die dann irgendwie...
Ja, wir wollen das jetzt nicht weiter
vertiefen. Nein, ich meine aber auch so generell. Nein, ich meine, es gibt ja noch andere Franchises. Wir hatten gerade schon ja Mass Effect erwähnt, da die Omni-Tools, also diese Universalwerkzeuge, die dann am Handgelenk haben, die funktionieren ja, da kann man ja auch drauf rumtippen und so weiter. Oder das kann man auch irgendwo an die Wand heften. Und Stefan weiß, was ich meine. Du hast ja Mass Effect auch ausgiebig gezockt. Glaube du nicht, Hubert, ne?
Nein, nicht.
Aber dass man zumindest sowas hat, also anfassbare Hologramme sozusagen. Ja.
Aber lass uns nochmal beim Beamen bleiben. Mhm. Und jetzt,
ja, bitte.
Wenn du schon danach fragst, ne, jetzt ist das so, vom Grundprinzip, wir nehmen irgendeinen Menschen oder Materie, zerlegen den in seine Einzelteile, strahlen das an einen anderen Ort und bauen es dort wieder zusammen. Das klingt erstmal so, als wäre das gar nichts, aber natürlich kann ich nicht einen Menschen einfach auseinandernehmen. Das ist ja nicht nur ein technisches Problem. Da muss man sich ja auch fragen, lässt die Natur sowas überhaupt zu, dass man einen Menschen ja tötet? Ja, der ist ja dann nicht mehr da und dann wieder erschafft aus den gleichen Bausteinen. Aber von dem abgesehen, hat man ja nie so wirklich gewusst, wie man sowas machen kann. Also, dass man die Informationen von allen Elementarteilchen, aus denen ein Mensch besteht, die müsste man dann ja scannen und müsste die irgendwo anders hin transportieren und dann mit den Informationen, bei Star Trek heißt das ja das Muster, diese Person wieder zusammenbauen. Weil da ja so Sachen wie Wissenschaft, in der Wissenschaft bekannt, Heisenbergsche Unschärferelation und so.
Ja, genau. Heisenberg-Kompensatoren und so.
Genau, dann kann man das nicht, dann erfindet man die Heisenberg-Kompensatoren und so weiter. So, jetzt, das war ja alles noch Technologie, wie wir sie im letzten Jahrhundert kannten. Jetzt können wir ja die Quantenteleportation nutzen, also die Quantenverschränkung nutzen, um Informationen zu übertragen. Dafür hat ja Zeilinger auch letztes Jahr den Nobelpreis in Physik bekommen. Professor Zeilinger aus Österreich. Oder
da klingt Österreich, glaube ich.
Ja, und jetzt plötzlich können wir eine Technologie nutzen, die wir nicht verstanden haben. Wir wissen nur, dass sie funktioniert. Aber kein Mensch hat verstanden, warum jetzt das genau so funktioniert. Wir können Elementarteilchen miteinander verschränken und können dann diese Information irgendwo anders hinschicken, ohne die Information selbst zu kennen. Und sie kann trotzdem übertragen werden. So, und das könnte natürlich irgendwie eine Basis sein, auf die man aufbauen kann, um zumindest mal im Kleinen irgendwelche Informationen von hier nach da zu transportieren. So, jetzt haben wir ja noch Zeit bis ins Jahr 2151, exakt bis zum April 2151. An dem Tag wird Captain Archer das erste Mal gebeamt.
Ja. Aber da gab es doch schon Frachttransporter, also die gab es doch schon vorher, oder?
Und ich sag mal, wir sind schon hier auf einem Weg, Dinge zu machen, die man noch vor 20 Jahren oder so für undenkbar gehalten hat. Jetzt haben wir eine Technologie entdeckt und können sie nutzen, nochmal die Quantenteleportation oder Quantenverschränkung, obwohl wir sie noch nicht verstanden haben. So, was kommt denn da alles noch? Was passiert denn, wenn wir sie dann verstanden haben? Wenn wir also genau wissen, warum ist das so und können daraus irgendwelche Schlüsse ziehen, Dinge zu machen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Also ich würde nicht sagen, dass das total abstrus ist, aber was ich eben sagen kann, ist, dass wir es nicht mehr erleben werden.
Was ich schon mal ganz auch zu diesem Thema Beamen interessant fand, da ein Take, den ich mal von einem YouTuber gesehen hatte, war, wie funktioniert Beamen? So wie der Plot es verlangt. Ja, weil du einmal das, was du eben beschrieben hast, also wir werden dann in unsere Einzelteile zerlegt und dann am anderen Punkt wieder aufgebaut und so weiter. Das ist ja das eine, diese pseudowissenschaftliche Erklärung oder wie auch immer man das jetzt bewerten will. Und dann gibt es aber die Folgen, zum Beispiel da, wo Barclay einfach während des Transportervorgangs ein Wesen ergreift und dann mit aus dem Transporter wieder herausnimmt. Also das würde ja dafür, ja, das würde ja in dem Fall, wenn wir auseinandergenommen werden, gar nicht so funktionieren. Ja, also das
Es kann auch nicht funktionieren, dass Captain Kirk plötzlich zweimal da ist. Ja, ne? Aber
Riker oder Bäumler neuerdings. Ja.
Genau. Und auch alle, ne? Der Picard war ja auch schon zweimal da und die Janeway und ich weiß nicht, wie sie
alle. Tuvix, weißt du noch das? Ja. Ja.
Und egal, wenn das Drehbuch gut genug ist, dann kann man das eben auch machen. Dann ist auch plötzlich Captain Kirk zweimal da, was vorher ausgeschlossen wird. Aber es gibt ja immer Leute, die, wie soll ich denn sagen, die wollen alles da akribisch erklärt bekommen. Und ich bin irgendwann dann auf der Bühne dann an einer Stelle, wo ich sage, du weißt schon, dass wir über eine Fernsehsendung reden.
Und was ist da die Reaktion?
Ja, Lachen im Publikum.
Ja.
Was sonst, ne? Also man darf das nicht allzu ernst nehmen. Man gibt sich Mühe, das wissenschaftlich korrekt darzustellen. Aber alleine schon aus dramaturgischer Sicht kann man gar nicht alles wissenschaftlich korrekt darstellen. Und das wollen die Fans auch gar nicht.
Ja, manchmal ist es ja auch gar nicht nötig, weil du hast jetzt diese Darstellung, diese Vision, was könnte irgendwann mal sein. Und irgendwann in 20, 30, 100 Jahren kommt jemand auf eine Idee und dann funktioniert es. Gerade in Star Trek fand ich als Kind immer, jetzt bitte eine Außenansicht von unserem eigenen Schiff. Und dann sieht man, wie die Kamera aus dem eigenen Schiff raus. Weiß nicht, das Schiff ist halt 400 Meter groß, also von der Größe so. Wir müssten jetzt nur 800 Meter hinter diesem Schiff sein und da eine Kamera plötzlich haben und sowas. Habe ich immer, der totale Blödsinn, das kann doch überhaupt nicht funktionieren und sonst irgendwas.
Das erinnert mich an eine Story, die bei uns im Hörsaal tatsächlich passiert ist.
Darf ich ganz kurz?
Ja, natürlich, ja klar.
Aktuell gibt es das tatsächlich in höherpreisigen Autos. Die haben vorne eine Kamera, die nach vorne geht, nach hinten geht, zu den Seiten rausgeht, oben noch eine. Und du kannst bei diesen Fahrzeugen in eine Außenansicht schalten. Also das, was ich vor 30 Jahren, habe ich das als der totale Blödsinn. Es kann niemals sonst irgendwas. Aber es gibt es inzwischen als Technik, die in einem Fahrzeug, in einem kleinen Computer, der da irgendwo eingebaut ist, wird das halt berechnet. Werden mehrere Kamerabilder zusammengesteckt und sonst
irgendwas. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, 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 okay.
Sorry, ich wusste nicht, dass du darauf hinaus willst. Ja, ich kenne das. Ich kenne das Bild. Also ich kenne diese Technologie. Die erzeugen ein Umgebungsbild mit dem Auto, weil der Computer ja weiß, wie das Auto aussieht. Erzeugen die ein Umgebungsbild, so als wäre da eine Außenkamera. Mhm. Ja.
Also werden halt einfach die Bilder, die Kameras aufnehmen, werden halt gemorpht, also halt verzerrt ist, glaube ich, ein deutsches Wort dafür.
Ja, aber
und dann halt so wieder zusammengesteckt, als ob das halt da außerhalb stehen würde. Und schon hast du einen Blick von hinten rechts von deinem Fahrzeug zum hinten rechts um die Kurve fahren und zum gucken, dass da keine kleinen Kinder im Weg sitzen und sonstiges. Und es ist gigantisch. Und
ja,
keine 30 Jahre habe ich das für den totalen Blödsinn erklärt. Damals war ich aber auch noch klein.
Ja.
Ja, aber da hatte ich eigentlich nie Probleme mit. Also
ja, aber es sind halt tausend solche Dinge, wo du, wenn du nicht weißt, wie es funktionieren soll, dann ist es halt, ja, okay, ist halt am Ende, es ist halt Sci-Fi, lass mal jetzt einfach mal. Und dann aber irgendwann später, ja, jetzt gibt's die Technik plötzlich. Und
ja, also was mich dauerhaft immer flasht, ist, ja, Flash ist eigentlich genau das Stichwort, Flash-Speicher nämlich. Also ich meine, hier, ich habe noch so einen klassischen USB-Stick hier, den man so kennt. Und mein erster USB-Stick, der war genauso groß, der hatte, glaube ich, 64 Megabyte. Dieser hier hat schon 64 Gigabyte. Und wenn ich jetzt auf die Micro-SIM, die in meiner Switch oder so steckt, gucke, die hat halt 2 Terabyte oder so. Und das ist schon unglaublich, wie diese Größe von Speicher sich entwickelt hätte. Und das hätte man gerade so auch Anfang der 90er, wo dann The Next Generation lief, ja, das hätte man ja nie gedacht, dass Speicher mal in der Größe so klein in einem Gerät Platz hat oder so. Ja,
Wortmeldung.
Wir sind nicht in der Schule, du musst dich nicht melden.
Es war 1993, als in Deep Space Nine Captain Sisko genau so ein Ding an Major Kira gegeben hat und die hat das in einen Laptop gesteckt und hat sich da was angeschaut.
Ja.
Und es war 2 Jahre oder 3 Jahre, bevor USB das überhaupt erfunden wurde.
Ja.
Also bevor, nicht erfunden wurde, aber bevor USB in der Version 1.0 auf den Markt kam, das war, glaube ich, 95 oder 96. So, und ein paar Jahre später, ja, also ich glaube im Jahr 2000 gab es den ersten USB-Stick. Und dann kam das Jahr 2001, da habe ich mir meinen ersten USB-Stick gekauft. 256 Megabyte, 130 D-Mark. Mhm. Ich habe ihn hier noch liegen. Der funktioniert auch noch. Hochschuletat gekauft. Mit dem Ding bin ich in die Vorlesung gegangen. Wintersemester 2001, 2002. Vor mir sitzen 120 Informatikstudenten. Und keiner hat gewusst, was das ist.
Ah.
Ja, also ich rede jetzt nicht von Informatikstudenten. Ja.
Krass.
Jetzt nicht falsch verstehen, aber nicht irgendwie Dachdecker oder Supermarktverkäufer oder so, die damit nichts zu tun haben beruflich, sondern Informatikstudenten.
Ja, die sie eigentlich genau mit der Materie eigentlich auskennen sollten oder es gerade lernen.
Genau. Und dann habe ich denen erzählt, da kann ich 256 Megabyte Daten drauf speichern. Dann haben die so gemacht, weil die alle noch ihre Disketten dabei hatten.
Ja.
Also das war, und das ist gerade mal 22 Jahre her.
Ja, dann schon CDs. Ne?
Für die Jüngeren unter den Zuhörern, eine Diskette hat, glaube ich, 1,44 oder 1,42 MB draufgepasst.
1,44, irgendwo so da, ja.
1,44 waren es.
Ja.
Mag den alten.
Das waren schon die kleinen aus Plastik. Die großen, die biegbaren, die Floppy-Disks, die, glaube ich, auch mal Minidisc so gab es dann auch, die noch ein bisschen älter waren, die waren noch ein bisschen größer.
Ja, die waren, glaube ich, dann eher so für Musik oder so gedacht, aber ja.
Zeig euch mal was, das kann man jetzt im Podcast zwar nicht sehen, aber...
Wir hören es ja, Hubert kramt gerade.
Ich habe hier, weil ich am Montag einen Vortrag halte, wo genau dieses Thema drankommt, habe ich mal... eine
5
und 4 Zoll Diskette.
Ja, ja. Ah.
Eine 8 Zoll Diskette. Ne?
8 Zoll also, Diskette, 8 wow.
Zoll. Dass man mal sieht an meiner Hand, wie groß dieses Teil ist. Ich glaube, 4 Kilobyte Daten passen da drauf.
Wow.
Also da steht drauf, 26 Sektoren, 256 Byte pro Sektor.
Ja, das waren die Laufwerke, wo du den Schalter zur Seite gesteckt hast, das Ding reingeschoben hast und den Schalter erst zumachen, dann hat er erst verriegelt und dann hat sich der Computer erst getraut, da dran zu gehen.
Ja, also das ist schon, da ist schon was passiert.
Ja, ja, die meisten können ja noch irgendwas mit CD, DVD oder Blu-ray anfangen, aber auch das ist ja inzwischen am Aussterben wieder, dass da Bewegtmedium drin ist.
Wenn wir schon gerade in der Vergangenheit am Schwelgen sind, dann will ich auch noch die hier rausziehen.
Ah, eine Lochkarte. Oh,
wie sind, als sie damals...
Okay, du hast gewonnen.
Habe ich ja nie wirklich verwendet. Die sind noch von damals von der Uni, von unserem Rechenzentrum. Da waren noch genug Lochkarten für die verbleibende Woche hatten sie noch gehabt und dann haben sie das Lochkartensystem abgeschaltet und die sind halt dann noch rumgestanden. Die haben sie halt als Notizpapier und es waren halt irgendwie 4 Paletten oder so. Die haben halt gehalten, bis ich dann 2016 meinen Abschluss gemacht habe und dann da einige noch von mitbekommen habe.
Sehr schön, ja.
Übrigens, Hubert, mein Vater, der hat damals auf Lochkartenmaschinen noch gearbeitet in der EDV.
Ja, also das habe ich nicht mehr miterlebt. Ja. Die 8 Zoll Diskette habe ich auch nicht mehr miterlebt, aber die 5¼ Zoll Diskette schon. Damit habe ich also meine erste Diskette, die ich selbst besessen habe, war eine 5¼ Zoll Diskette mit 360 Kilobyte, glaube ich, passen da drauf. Und damit habe ich dann, ja, damals mit Rechnern gearbeitet. Ne? Ja. Da war das Betriebssystem noch auf einer Diskette. Und wenn der Rechner nur ein Diskettenlaufwerk hatte, dann musstest du zwischendrin die Diskette wechseln, weil er jetzt gerade aufs Betriebssystem zugegriffen hat. Und dann wollte er wieder auf die Daten zugreifen, dann musste man, und wenn du Glück hattest, hattest du 2 Diskettenlaufwerke. In dem einen Laufwerk war dann das Betriebssystem und in dem anderen Laufwerk, also es gab noch keine Festplatten, soll das heißen.
Ja, ja, klar. Ja, es ist schon krass, was sich da in so kurzer Zeit so getan hat. Also ich meine, ich habe heute noch mit meinen Schülern drüber gesprochen, weil heute Mittag war mal kurz das Telekom-Netz ausgefallen. Irgendwie hatte keiner mehr Empfang. Und dann ging es irgendwie darum, dann, Herr Stipp, warum sind Sie denn bei der Telekom? Fragte mich dann ein Schüler. Ja, ich sage immer, ich bin seit 2001 bei der Telekom, ja. Und der meinte, oha, ja, das ist aber schon lange, ja, da war der nämlich noch gar nicht geboren. Ne? Also, nun ja, jedenfalls musste ich dann jetzt gerade so darüber nachdenken, alleine was ich in der Zeit seit 2001 halt für Handys gehabt habe, ne, angefangen mit so einem Siemens-Handy, wo du halt noch mühsam die SMS eintippen musstest und jede SMS 35 Pfennig kostete, ne? War ja noch zu D-Mark-Zeiten. Und da hat man sich halt ganz genau überlegt, wem schreibe ich jetzt und will ich den schreiben und antwortet der mir vielleicht sogar auch und ach, das war ja eine Zeit, ey. Ja, bis es dann zum ersten Smartphone oder ersten iPhone oder was auch immer man hat, dann kam, das ist ja, meine Güte, was für Sprünge.
Ja, ich habe das ja alles erlebt, ne?
Also. Ja, ich auch. Stefan, du auch,
ja, oder? Weil ich habe schon vorher angefangen, sage ich
mal. Ja, stimmt auch wieder. Hattest du noch den Backstein damals in den 90ern? So das Mobiltelefon? War das nicht so Motorola-mäßig da?
Mit Backstein meinst du diesen Motorola-Knochen da?
Ja, den Knochen.
Ja, 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 den hatte ich auch schon. Ja. Aber ja, ich, wie gesagt, das geht ja noch weiter zurück. Meine erste Rechnererfahrung, das waren so kleine Basic-programmierbaren Taschenrechner. Das dürfte um die 1980 gewesen sein oder so. 89 habe ich auf jeden Fall meinen ersten PC bekommen und der privat jetzt und der hatte schon eine Festplatte immerhin.
Wow. Ja, habe ich letztens meinen Schülern auch noch erzählt. Mein erster PC hatte eine Festplatte mit 2 Gigabyte.
Wow. Das ist echt viel.
Ja.
40 Megabyte. Und das war viel damals, ja. Keiner hatte 40 Megabyte. Ja. Die meisten hatten nur 20. Und der Arbeitsspeicher waren 640 Kilobyte.
Genau. Und da war ja auch so das Sentiment in der Bevölkerung, ja. Wer soll das jemals vollkriegen?
Genau. Bill Gates hat das damals gesagt, 640 Kilobyte sind genug für jedermann. Ja, hat sich eben, es war damals auch so, aber es hat sich dann eben geändert. Ne?
Ja.
Aber das war ja auch nicht voraussehbar, dass ich diese, du hast diese Flash-Technologie angesprochen, ne? Das erste Mal, dass ich von Flash-Technologie gehört habe, das war 1999. Da hat bei uns an der Hochschule ein Mensch von der IBM einen Vortrag gehalten und hat so einen Teil mitgebracht. Das kannten wir alle nicht. Ne? Das war dann noch mal 2 Jahre, bevor ich diesen USB-Stick hatte. Und da war Flash-Technologie, das war dem gemeinen Volk nicht bekannt. Und das erinnert mich jetzt gerade wieder an eine schöne Geschichte, als ich als Schüler, Fachoberschüler, auf dem Rundfunk Praktikum gemacht habe, Saarländischer Rundfunk.
Mhm.
Und damals sind gerade, das war 81 war das.
Vor unserer Zeit.
Ja. Damals sind gerade die CDs rausgekommen. Mhm. Und die Rundfunkanstalten haben umgestellt von Bändern auf oder Schallplatten auf CDs. Und ich war da, ich habe ja gewusst, ich will Elektrotechnik studieren und war da in der Messtechnik der Rundfunkanstalt und habe mich da mit so einem Techniker unterhalten und der hat mir 81 gesagt, irgendwann werden wir Musik hören und es wird sich nichts mehr drehen.
Hm.
Also keine Schallplatte, kein Tonband, keine CD und sowas, ja.
Haben den alle für verrückt erklärt, ja.
dieser Mensch war ein Visionär, ja. Der hat gesagt, es wird sich nichts mehr drehen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, ne? Was soll denn das heißen? Es wird sich nichts mehr drehen. Wo sollen wir denn diese Daten drauf speichern? Und heute ist das sowas von selbstverständlich, dass sich eben nichts mehr dreht, ne?
Ja, ich habe mir gerade meine ganze Technik hier so ein bisschen aufgerüstet und habe jetzt auch ein neues MacBook. Und du siehst ja dem MacBook alleine schon an, da ist ja auch nichts Bewegliches mehr drin. Das hat ja noch nicht mal mehr einen Lüfter, weil die ganze Hitze ja übers Gehäuse abgeleitet wird. Und das ist ja auch alles mit Flash-Speicher und so weiter. Und mein altes MacBook, was ich hier noch laufen habe, das hat halt noch so einen Lüfter. Und das musste ich zwischendurch auch schon mal sauer machen, weil da sich dann halt auch schon mal Staub drin ansammelt, ja. Aber da, selbst da bei den, ja, ich meine, gut.
Aber der Lüfter zählt ja nicht, ne? Der gehört ja jetzt nicht zum Daten, zur Datenspeicherung.
Nee, ist richtig. Ja, aber in dem alten MacBook ist aber auch noch eine HDD drin, ja, und keine SSD.
Ja. Ja.
Es ist die Aussage halt nochmal auf die Spitze getrieben, dass es nicht nur die Daten sind, die sich nicht mehr drehen, sondern es dreht sich einfach gar nichts mehr. Weil hier, hat ja jeder so ein Gerät hier, wo, also ein Handy mit, da dreht sich, da bewegt sich gar nichts mehr. Das Einzige, was bewegt ist, wenn man den, falls man noch einen Stecker hat, den mal reinsteckt oder nicht, der bewegt sich noch, aber auch das nicht mehr bei allen. Weil man legt es jetzt.
Ja, meins liegt ja auf so einem Induktionsladegerät, ja.
Energie durch das Gehäuse ins Gerät beamen.
Ach nee, das ist doch, wir leben schon in der Star Trek-Welt sozusagen, ne?
Also teilweise kann man das auf jeden Fall sagen. Ich habe so eine Folie zusammengestellt für meine Vorträge, wo so ein paar Bilder gesammelt sind, was da alles in Star Trek in den 80er Jahren gezeigt wurde, was heute sowas von selbstverständlich ist. Ja? Und nehmen wir nur mal so Headsets oder, wie schon gesagt, diese Datenspeicherung, den Laptop, dass wir mit Computer sprechen, Flachbildschirme und so, das gab's ja alles nicht. Ja. Das können wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber damals waren das alles Visionen und sie sind Realität geworden. Insofern bin ich immer begeistert, also was für ein gutes Händchen, diese Visionäre bei Star Trek hatten, diese Technologien vorauszusagen.
Also stell dir jetzt einfach mal auch schon vor, jetzt mal für die reine Produktion von Star Trek Serien gesehen, dass du diese ganzen Touchscreens, die du damals in Next Generation das erste Mal eingeführt hattest, ja, mit den Okuda-Grammen und so weiter, die kannst du ja heute sozusagen in Touchbildschirm nachbauen und dann während des Filmdrehs hast du dann auch responsive Displays, auf denen die Schauspieler rumtippen können. Das ist doch schon krass, oder? Das sind alleine für diesen Gedanken schon.
Ja, ja. Also damals war das ja nur, das waren ja, ich glaube, an irgendeiner Stelle sieht man das mal, ein Windows-Rechner, ein Bluescreen.
Ja, genau,
richtig. In Star Trek, ich weiß nicht mehr, in welcher Episode das ist. Das war ja nichts anderes als ein Windows-Rechner, der ein Bild angezeigt hat.
Genau.
Das war ja klar.
Ja, wenn überhaupt, ja, also diese Konsole da, die Sicherheitskonsole, die auf der Worf gearbeitet hat, das waren, glaube ich, einfach nur hinterleuchtete Scheiben mit schwarzer Folie, dann, dass das dann halt so dunkel aussah.
Ja, ja.
Also von daher, ja. Ach ja, nee, ist ja toll, ja, wenn man mal so überlegt, was sich alles getan hat. So, jetzt gehen wir mal so langsam auf die Zielgerade, aber zwei Themen haben wir noch. Einmal, wir haben jetzt so viel über Star Trek gesprochen und so weiter, aber wie sieht's denn mit Star Wars aus, Hubert? Was ist denn da so, was sich damit verbindet? Du sagst ja, dass da keine Konkurrenz besteht für dich.
Irgendwann wurde ich angesprochen für ein Interview. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wer das war und wann und warum. Auf jeden Fall ist aus diesem Interview unter anderem ein Buch entstanden, das heißt, viel zu lernen du noch hast. Mhm. Kennt ihr das vielleicht?
Den Spruch kenne ich auf jeden Fall.
Ja. Also ich müsste wirklich nachschauen. Und dieses Buch, ich schaue mal gerade, wer es rausgebracht hat. Also
in Zweifel war es wahrscheinlich Thorsten Walch. Ne?
Nein.
Der war es nicht, okay.
Es ist ein bisschen traurig, dass ich, also da steht jetzt Katharine Newmark, Herausgeber, Star Wars und die Philosophie.
Ja, sicher.
Auf jeden Fall hat mich da jemand angesprochen und ja, interviewt. Und ich habe dann dieses Buch dann auch bekommen und habe das durchgelesen. Und das hat mich total fasziniert, dass man so viel über Star Wars philosophieren kann.
Aha.
Und aus diesem Buch ist dann ein Vortrag entstanden. Ein Vortrag von mir über Star Wars.
Ach, guck mal, da hat auch Harald Lesch was zu beigetragen zu dem Buch, sehe ich gerade.
Hm? Ja, ich weiß, ja. Wenn ich richtig weiß, zitieren die mich in dem Vortrag sogar, vielleicht war es der Harald Lesch oder das war der Harald Zaun. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
Ja, wie auch immer.
Auf jeden Fall hat mich das, wie gesagt, fasziniert, dieses Buch. Und Und so bin ich eben dazu gekommen, mich mal mit dieser Philosophie von Star Wars zu beschäftigen. Mhm. Und habe da so viele tolle Dinge gefunden, dass ich da ja einen ganzen Vortrag draus gemacht habe, der sehr gut angekommen ist bei den Leuten, weil es darum geht, mal aus einer ganz anderen Perspektive Star Wars zu durchleuchten, nämlich, dass man mal über diese coolen Sprüche von Yoda philosophiert und drüber nachdenkt, was sagt er denn da überhaupt? Wo kommen diese Sprüche her? Und George Lucas hat ja mal auch gesagt, er hat mit Star Wars irgendwie das Wesentliche verschiedener Religionen irgendwie zusammengekocht und daraus eben ja etwas gemacht, um den Leuten zu zeigen, wie man miteinander umgehen sollte und wie das so ist mit der guten und bösen Seite, die in jedem von uns steckt. Mhm. Und das ist so meine Sichtweise, dass Star Wars eigentlich sehr viel wertvoller ist, als es die meisten Nicht-Star Wars-Fans so sehen. Die sehen darin immer nur diese Weltraumschlachten, aber dass da ganz viel Tiefgang ist, das sehen viele Leute gar nicht.
Ja, die Heldenreise, das Thema Gut gegen Böse, ja, so ein bisschen so wie Herr der Ringe ja auch, ne, wenn man so will.
Ja, genau, genau.
Oder dieser Samurai-Ethos, ne, der dann da von Kurosawa eingeflossen ist, wo ja George Lucas auch großer Fan von ist und ja.
Ja, genau, dass diese Dinge, ja, also und ja, also ich halte diesen Vortrag sehr gerne, obwohl das die Philosophie ja jetzt und dann auch noch Religionen und so ja normalerweise gar nicht so mein Ding sind, aber.
Du weißt ja, dass ich Rallye-Lehrer bin, ne?
Ja, ist ja okay, aber meine Welt ist es eben nicht, ne? Und aber ich beschäftige mich trotzdem viel damit. Das heißt ja nicht, wenn man jetzt keiner Kirche sich zugehörig fühlt, dass man sich nicht mit Gott und der Welt beschäftigt.
Absolut nicht, ja, klar. Dafür werbe ich ja auch immer.
Und das tue ich ganz viel, ja. Ich denke ganz viel über Gott nach. Und auch wenn ich jetzt keine Vorstellung davon habe, wie ich den überhaupt definieren soll. Also ich sehe ihn jetzt nicht als Schöpfer unseres Universums. Aber man muss ja darüber nachdenken, um sagen zu können, das ist nichts für mich.
Ja, klar.
Einfach nur zu sagen, all die ganzen Kirchen, das geht mich nichts an und so, dann macht man sich ein bisschen leicht. Und die Kirchen waren ja auch wichtig in der Vergangenheit, um
kulturell
Gesellschaften zu prägen und so weiter, ja. Und also, wie gesagt, das sind schon Dinge, die mich faszinieren. Und da gibt's ja auch tolle Ideen, was man sich unter Gott vorstellen kann und sowas, ohne jetzt den Blick aus irgendeiner Religion hinzuzuziehen, egal ob Islam oder Buddhismus oder Christentum, einfach zu sagen, ja, was ist denn das alles mit dem Universum und was hat das mit Gott zu tun? Sind wir vielleicht, also das alles, ist das vielleicht dieser Gott, von dem die Leute reden?
Die lebendige Macht und sozusagen.
Genau. Und kann ein Gott überhaupt allmächtig sein? Wäre das überhaupt erstrebenswert, dann hätte man ja gar nichts, um besser werden zu können. Ja? Wenn man alles weiß und alles kann, dann hat man ja gar keine Ziele mehr. Ist das etwas, was erstrebenswert ist? Und das glaube ich eben nicht. Es ist erstrebenswert, doch immer besser zu werden. Und
ja, obwohl vielleicht ist da der Vergleich auch nicht der oder der Maßstab nicht der richtige, weil das ist vielleicht dann auch mit Gott dann so wie die physikalischen Bedingungen in einem theoretisch anderen Universum, in dem halt andere physikalische Gesetze gelten als in unserem.
Ja, also das ist ein Thema, da könnte man
jetzt. Ja, richtig, da, bevor das jetzt zum Philosophie-Podcast wird, ja, ein Gedanke, den ich aber noch kurz einbringen möchte, weil das passt gerade ganz gut. Wir hatten damals mal eine Fortbildung, wo auch mein Rallye-Fachleiter einen Workshop gehalten hat und ganz runtergebrochen, er hat das so gesagt, wenn du halt nicht gläubig bist oder nicht religiös bist oder wie auch immer, also vor allem nicht gläubig bist, dann kannst du halt wie so ein Kind immer fragen, warum, warum, warum? Und du kommst irgendwann bis zum Urknall und dann kannst du immer noch fragen, warum, warum, warum? Und wenn du halt gläubiger Mensch bist und an ein höheres Wesen, sei es Gott oder wer auch immer oder was auch immer ist, dann musst du halt sagen, okay, es gibt einen Endpunkt für das Warum, ja, also statt der Null, die man da immer weiter suchen kann, ja, gibt's dann die Eins, ja, und von daher aus kann man dann das ganze Universum wieder oder das ganze Sein wieder rekonstruieren, indem man einfach sagt, Gott, wie auch immer man ihn sich jetzt vorstellt, misst dem Sein mehr Wert bei als dem Nichtsein. Und von daher kannst du dann alles, was es gibt in unserem Universum, wieder rekonstruieren. Finde ich eigentlich einen ganz tollen Gedanken, der mir das Ganze auch nochmal auf so eine neue Ebene geholt hat.
Ja, da gibt es, wie gesagt, viele tolle Gedanken, ob das Universum irgendwie eine Intelligenz hat. Also ich rede jetzt vom Universum an sich. Ja. Ob wir diese Intelligenz sind, also nicht nur wir, sondern alle Lebewesen, die darin wohnen. Und also da gibt es schon Dinge, die ja wo es sich lohnt, mal sich darüber Gedanken zu machen. Hm. Völlig unabhängig, wie gesagt, davon, ob man jetzt sich einer Religion zugehörig fühlt. Aber gut, das wie dem auch sei, George Lucas hat eben die guten Dinge der verschiedenen Religionen irgendwie aufgegriffen und hat sie Yoda in den Mund gelegt.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, ja, genau.
Gut, aber meine Frage zielte jetzt eigentlich weniger auf das Philosophische ab, sondern mehr auch auf oder auch auf das Technische, wo ich jetzt erstmal festhalten möchte, ihr seid mir was voraus, denn ihr habt beide ein Lichtschwert in eurem Bildausschnitt zu sehen.
Hast du meins erkannt?
Ich habe deins erkannt,
das natürlich. Das habe ich gar nicht
gesehen. Qui-Gons Lichtschwert hast du da hinten im Regal liegen, Hubert. Und Stefan hat seins ja eben schon mal
hervorgeholt. Meine Augen sind immer vom Zauberwürfel und dem Hiss-in-One-Logo abgelenkt worden.
Ja, ich habe ja eine Replika von Obi-Wan Kenobis Lichtschwert, die ist aber da vorne im Regal, aber ja.
Ich brauche das Lichtschwert immer für meine Vorträge, weil in einem Vortrag erkläre ich auch, wie ein Lichtschwert funktioniert.
Oh, ja.
Weil es um die Technik geht und da muss ich das immer dann zeigen, wie das funktionieren könnte, wenn es denn eins gäbe.
Mhm. Dann sag mal was.
Also, ja, genau, als erstes sagen die Leute immer, ein Lichtschwert besteht aus Licht. Damit fängt schon an. Ja. Das Lichtschwert heißt nicht Lichtschwert, weil die Klinge aus Licht besteht, sondern weil die Klinge leuchtet. Denn wie soll man denn Licht irgendwie da so einfangen, dass es nach einem Meter wieder aufhört? Und wie sollte man mit einem Laserstrahl, wenn es denn so eine Art von Licht wäre, wie sollte man dann mit denen kämpfen? Man könnte damit vielleicht Dinge zerschneiden, aber man könnte ja nicht damit kämpfen. Mhm. Da gibt es ja keinen Widerstand. Ne? Die Laserstrahlen gehen, wie man weiß, durcheinander durch. Und dann nehme ich immer mein Lichtschwert. Ich guck mal, ob ich da dran komme, ohne mit dem Kabel.
Ganz knapp lang
dann,
genug,
dass die Leute das
hat
jetzt
funktioniert, ja.
Auch hören, ja, dass man da, dass das so ausfährt.
Ja, ist die Kindervariante, ja.
Ja, genau, das ist die Kindervariante und erzählt denen, also wenn Lichtschwert funktionieren würde, dann müsste dieses Lichtschwert so eine Art Teleskopstange haben, wie dieses Kinderlichtschwert da, die dann ausfährt. Ein sehr hitzebeständiges, hartes Material, in das wir Plasma einströmen lassen. Sehr, sehr, sehr heißes Plasma, das dann durch viele, viele Löcher hier ausströmt. Und dieses heiße Plasma, das ist also ionisiertes Gas, das ist einige tausend Grad heiß, mit dem könnten wir dann, weil es so heiß ist, Dinge durchschneiden. Und wir hätten mit dieser, ich sag jetzt mal, es wäre vielleicht eine Keramikstange, ja, die ist ja so ähnlich wie eine Antenne früher im Radio, die so teleskopmäßig ausgefahren wird, dass man dann diesen Widerstand hätte, damit zu kämpfen und gleichzeitig durch dieses sehr, sehr heiße Plasma eben Dinge zerschneiden könnte.
Klingt aber nicht sehr stabil.
Plasmaschneider gibt's ja wirklich.
Ja, ja,
wieso
ja,
klingt ja stabil, wenn das jetzt sehr hitzebeständig und sehr
aber
hart ist?
Aber hart ist auch immer wieder nicht biegbar. Und
es muss ja gar nicht so stabil sein, weil da ist ja, also es muss nur hitzebeständig sein, weil das Plasma, das da austritt, das ist ja so heiß, dass allein von der Hitze alles zerschnitten wird.
Außer bis zu dem Zeitpunkt, wo du gegen ein anderes Lichtschwert kämpfst und dann die zwei Keramikkerne sich treffen, dann könnte es in der Keramik zu einer Bruchbelastung führen.
Ja, aber natürlich. Aber deshalb muss es eben sehr fest und sehr hitzebeständig sein.
Aber es zeigt wieder, wie schwer das Problem der Konstruktion eines Lichtschwertes tatsächlich heute noch ist.
Ja, aber zumindest ist das eine Theorie. Ja? Und in den neuen, also mit Lasern geht's gar nicht.
Das sowieso nicht, ja.
In den neuen Star Wars Büchern da vom DK Verlag ist jetzt auch von einem Plasmastrahl die Rede. Also die reden nicht mehr von
Lasern. Oh, da ist schon länger die Rede von. Also ja. Das gibt's schon wirklich länger, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, also die Funktionsweise des Lichtschwerts im Star Wars Universum ist natürlich auch ein bisschen Magic, ja, Science Magic, aber ja, der Gedanke ist halt einfach cool. Den gibt's ja auch schon aus anderen Franchises, also Star Wars war da, glaube ich, nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob es das erste war, aber ist da sicherlich nicht alleine. Also ich erinnere mich da noch an, oh, was war es hier diese ganzen Kinderserien, die damals liefen, Voltron und so weiter, die hatten doch auch schon sowas wie Lichtschwerter, ja, zumindest. Aber das waren halt Zeichentrickserien.
Also auf jeden Fall ist es cool.
Das sowieso.
In erster Linie ist das cool. Und das ist ein toller Effekt und das, ja, jeder weiß, was ein Lichtschwert ist. Und wenn ich meinen Kinder-Uni-Vortrag über Star Wars halte und die ganzen Kinder kommen da mit Lichtschwertern, das ist einfach super cool. Ja. Ja, also da habe ich einen Hörsaal voll Kinder mit 100 Lichtschwertern, die leuchten und so. Das ist einfach eine tolle Sache. Ja, ein
Lichtschwert vergebe ich auch, dass es keine Parierstange hat.
Gibt's doch inzwischen auch.
Von ja, daher. Inzwischen gibt's auch Lichtschwerter mit Parierstange, ja.
Ja. Nee, also das ist, was du eben da sagtest mit Lichtschwert, und das ist ja kein Lichtschwert in dem Sinne, also kein Laserschwert, sondern mit Plasma und so weiter. Und genau das Gleiche ist ja auch, was Turbolaser und so weiter betrifft. Es sind ja auch keine Laserkanonen, sondern es sind ja auch im Prinzip Blasterwaffen, die eben Bolzen aus ultrahocherhitztem Plasma verschießen. Und das ist halt irgendwie auch noch so eine Misskonzeption. Wenn die Leute dann hören Laser, dann muss es ja ein Laser sein, wie wir ihn kennen, ja, also mit
Licht. Wohingegen die halt, ja. Strahlenwaffen in Star Trek, glaube ich, tatsächlich Laser sind, oder?
Also dieser, du meinst die Phaser?
Die Phaser.
Ja, also ich
Also sie wirken weiß, zumindest, es ist eine Strahlverbindung,
ja, und
sie bewegt sich sehr viel schneller.
Ja, aber da ist ja irgendwie die Rede von, also so richtig erklärt ist das nicht, ja, was. Also wenn man dann die Bücher liest, dann liest man da etwas von einem schnellen Natrium-Effekt oder sowas. Also es ist ein bisschen wissenschaftlich, ja, bla bla, da gibt's. Und vor allem, wie soll man damit Leute betäuben oder so? Das
ja.
Könnte man vielleicht noch mit so vergleichen mit so diesen Tisern-Dingern, ja, da, ne, wo man.
Ja, Taser, ja.
Taser. Damit kann man tatsächlich ja Leute betäuben. Vielleicht ist es so gedacht. Sache ist ja, dass Gene Roddenberry an dieser Stelle eine Möglichkeit haben wollte, einer Defensivwaffe, mit der man nicht jetzt gerade immer jemanden tötet, sondern einfach außer Gefecht setzt.
Das können übrigens die meisten Blasterwaffen in Star Wars auch, zumindest die Sturmtruppengewehre. Sieht man ja auch in der ein oder anderen Einstellung, die schießen dann ja so einen blauen Kreis aus. Das ist ja der Stun-Effekt dann.
Ja, hör mal doch auf, meine Sturmtruppen, die treffen doch sowieso nicht.
Mit dem Betäubungsstrahl schon. Da muss man mal mit dem Betäubungsstrahl treffen sie nämlich jeden einzelnen Schuss.
Ja, aber komm, das ist doch auch so eine Misskonzeption über Sturmtruppen, ja. Nur weil die in den Filmen oder vor allem in Episode 4 nichts treffen, ja, wurde daraus ja immer diese Böswilligkeit, so wie die Red Shirts, die sterben immer in Star Trek, ja, ist es dann, die Sturmtruppen treffen halt nichts.
Und insbesondere in Episode 4, wo es ja sogar erklärt wird innerhalb der Geschichte, dass es Absicht war, dass sie entkommen sind.
Ja, genau. Obi-Wan Kenobi sagt doch.
Tarkin und Vader haben ja auch gesagt, also ich gehe hier eine.
Ja, du bist ein Redshirt. Ja, Hubert ist ein Redshirt. Ja. Nee. Was steht da? I wanna be oder I don't wanna be?
Don't wanna be a Redshirt.
Sehr cool.
Bisschen schwierig, ja.
Die Statistik für Redshirts ist aber gar nicht so schlecht, wie man immer tut, habe ich ja irgendwann jetzt dieses Jahr gelernt.
Also ich kann mir das ja erlauben, Redshirt anzuziehen. Ich bin ja nicht mehr entbehrlich.
Richtig, ja. So wie Scotty, der hat ja auch alles überlebt, ja.
Genau. Aber zurück zu dem Treffen. Das ist ja aber in Filmen überall so. Das ist bei James Bond ja genauso, ne? Also man kann natürlich nicht irgendwie auf den Hauptdarsteller schießen und den treffen, dann ist natürlich der Film vorbei. Das geht halt nicht. Deshalb dürfen die Sturmtruppen ja auch nicht treffen. Das ist halt so, ja. Das ist ja kein Phänomen von Star Wars. Das ist ja überall so. Die Guten treffen und die Bösen treffen eben nicht.
Ja, klar, natürlich. Ja, man sieht es ja dann immer wieder, wieso laufen die da jetzt mit 2-3 Mann gegen eine Truppe von 10 Leuten mit Maschinengewehren, ja, also wie können die da wegkommen, ja,
klassische Filme, genau.
Oder Krimiserien oder sonst wo das dann ist, ja, so, vielleicht fällt Stefan ja gerade noch eine Frage ein.
Du hattest vorher gesagt, du hast Expanse noch nicht geguckt, das ist eigentlich schade, weil ich glaube, da könnten wir auch sehr schöne Vorträge zu machen. Weil da nämlich sehr viel tatsächlich nachrechenbares Zeug drin vorkommt, das war mal.
Also ich habe es angefangen zu gucken, das stimmt ganz. Ich habe es angefangen zu gucken und bin dann irgendwie wieder davon weggekommen. Wie soll ich denn sagen? Weil mir einfach die Zeit fehlt. Ne? Also nicht, dass mich das nicht interessieren würde, aber
ein gängiges Problem.
Ich habe einen Fulltime-Job. Ich mache ja auch gern diese Vorträge. Ich habe hier ein Haus, um das ich mich kümmern muss, und Familie. Und dann, ich frage mich dann immer, wo holen denn die Leute nur diese Zeit her, so viele Serien zu gucken?
Das im Homeoffice in der Mittagspause. Da passt genau eine Episode immer rein.
Also ich habe tatsächlich jetzt so für The Expanse habe ich die Herbstferien genutzt. Ich hatte nämlich unüblicherweise mal keine Klausur, die ich korrigieren musste. Beziehungsweise nur eine, die ganz schnell ging, aber deshalb konnte ich da ziemlich viel gucken.
Weil in dem Fall korrigierst du keine Klausuren, während du Serien guckst. Das ist schon löblich.
Nee, da kann ich mich nicht konzentrieren. Nee.
Ja, aber dann, ich weiß ja auch nicht, vielleicht mache ich auch was falsch, aber da ist ja immer dieser ganze E-Mail-Kram, und bei meinen Vorträgen ist es eben so, jeder Vortrag ist ja auf das Zielpublikum zugeschnitten. Ja, ich habe ja nicht einen Vortrag, mit dem ich durchs Land reise und ändere nichts daran, sondern der wird immer abgeändert. Also so, ich sag mal, in 9 von 10 Fällen auf jeden Fall. Wenn ich jetzt innerhalb von einer Woche den gleichen Vortrag übers Beamen halte, dann ändere ich nur das Datum. Aber
natürlich.
Ansonsten werden diese Vorträge dem Zielpublikum angepasst. Und das ist viel Arbeit. Auch wenn man jetzt in irgendeiner Firmenfachtagung oder auf irgendeiner Convention einen Vortrag hält und hat dann einen Zeitschlitz von exakt 45 Minuten oder 60 und dann muss das ja auch vorher abgestimmt sein. Hm. Ich kann nicht da hinkommen und dann gibt es 10 Minuten Leerlauf oder ich bin so mit meinem Vortrag nicht fertig oder sowas. Deshalb ist das immer auch sehr viel Vorbereitung. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben. Dann sind meine Studenten da und mein Garten und so weiter. Und wenn ich dann wirklich mal Zeit habe, dann will ich die nicht vor einem Bildschirm verbringen. Dann gehe ich raus in den Wald, Pilze suchen oder Boot fahren oder Rad fahren oder sonst irgendwas. Oder nachher gehe ich noch mit meinen Freunden ein Bier trinken, weil dann will ich nicht irgendwie eine Serie mir anschauen.
Ja, das ist zusehends ist das auch immer so, immer mehr das Problem, was ich auch habe. Wann soll ich das denn noch alles machen, was hier auf der Liste steht?
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Zeit vergeht irgendwie schneller, je älter man wird.
Ja, das ist auch ein bekanntes Problem, ja. Ja, aber wenn ich sonst so jetzt unter der Woche, dann nutze ich halt zum Beispiel, wenn ich zum Sport gehe, auf dem Crosstrainer oder auf dem Laufband oder so, dann lege ich mein iPad mit und lege das dahin und gucke dann irgendwas währenddessen. Also das ist dann auch noch so, damit ich abgelenkt bin. Aber ja, sonst unter der Woche schwierig, da noch dann auch was zu gucken. Ja.
Ja, und wie gesagt, das ist also der Grund, warum ich mir das bisher noch nicht angeschaut habe. Was ich gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und vor allem dargestellt wird und so. Das war eigentlich schon, ich müsste mich vielleicht einfach mal damit beschäftigen. Dann man muss da irgendeinen Anfang finden, ne? Dann geht's ja.
Ja, ich bin da auch schwierig reingekommen und da es mir dann aber von dir und von Moritz empfohlen wurde und dann auch nochmal
Florian. Die Bib.
Florian auch, okay. Ja, und dann auch nochmal ganz vehement von Jeanette. Hubert, die kennst du ja auch, ne?
Ja.
Ja, da habe ich mir dann jetzt letztens einfach mal gedacht, ich hatte mir dann auf Empfehlung von Christian, hatte ich mir Anfang der Herbstferien erst Foundation angeguckt. Ja, das basiert ja auf Isaac Asimov. Ne?
Erinnert mich alles an meinen Sohn, denn mein Sohn, der sagt auch immer zu mir, du musst Expanse gucken und du musst Foundation gucken. Mhm. Und ja, also Foundation habe ich jetzt auch angefangen zu gucken mit meinem Sohn zusammen. Dann sagt er immer, doch, du musst das gucken. Stell dir mal vor, du stehst auf der Bühne. Die
ja, da hat er ja recht. Da haben wir ja gerade festgestellt.
In dem Fall kannst du ja dann schon mal Familie mit Foundation verbinden und dann hat man ja schon wenigstens den einen Teil auch abgedeckt. Das ist ja schon mal.
Genau, auf jeden Fall hatte mich Foundation dann so weit abgeholt, dass ich mir dachte, komm, ach, jetzt versuchst du auch nochmal mit The Expanse. Und dann, als ich The Expanse geguckt habe, also das habe ich dann auch mehr oder weniger durchgebinged, weil ich dann, also die erste Staffel fiel mir etwas schwer, hatte ich ja auch schon mal erzählt, aber ab der zweiten Staffel, da hat es mich dann auch so ziemlich gecatcht, weil dann auf einmal die Charaktere auch sympathischer wurden als in der ersten Staffel und ja. Und dann hatte ich aber auch noch das extreme Bedürfnis, mal wieder Mass Effect zu spielen.
Ja, die Expanse hatten wir damals ja, als wir auf der FedCon in Bonn waren. 19. Da war ja der komplette Maincast von The Expanse auch da. Und das, was mir am besten gefallen hat, ist, wie die Leute von der ESA total begeistert waren, dass die Leute von The Expanse da sind, weil The Expanse hat ganz eindeutig auch die ESA Stamp of Approval, weil da ist eigentlich keiner dabei, der nicht mega begeistert davon ist.
Auf der FedCon?
Ja, das war 2019, das war ziemlich direkt vor Corona.
Ja, genau.
Aber es war es die FedCon?
Ja, ja, klar.
Ja, ich habe gedacht, ich hätte es zum Eingang der Aussage gesagt.
Nee.
Und dann auch alles, was ich jetzt weiter mit der ESA noch an Kontakt hatte, ist immer mit denen redet und dann irgendwie 10 Minuten oder 20 Minuten mal über nichts wirklich Technisches oder sonst irgendwas redet, dann kommt man ganz schnell immer auf die Expanse zurück.
Gut, da kann ich dann auch mitreden, wenn wir dann wieder auf der FedCon rumlaufen. Ne?
Also, ich nehme mir das nochmal vor.
Kein Gruppendruck und
hör auf deinen Sohn.
Ja, Foundation und Expanse.
Also Foundation war auch wirklich so ein, also Christian hatte mich ja schon vorgewarnt und hatte mir dann gesagt, ja, das musst du auch konzentriert gucken, weil wenn du nicht aufpasst, dann verstehst du nicht mehr, worum es geht. Und das ging mir tatsächlich mal so, da hatte ich mal kurz aufs Handy geguckt und da musste ich erstmal 5 Minuten zurückspulen, um überhaupt zu verstehen, was los war. Und das Krasseste war aber, ich hatte dann kürzlich, oder nachdem ich mit den beiden Staffeln durch war, hatte ich dann meinem Vater einfach mal die erste Folge zeigen wollen und haben wir dann zusammen geguckt und dann ging mir erstmal auf, was in der ersten Folge schon alles grundgelegt ist, was hauptsächlich in der ersten Staffel alles abläuft und was da schon, und was man am Anfang erst gar nicht verstanden hat, als man das erste Mal geguckt hat. Das ist, war unglaublich.
Als Deutschlehrer ist ja der hermeneutische Zirkel wahrscheinlich auch ein Begriff.
Oh ja, damit malträtiere ich meine Schüler gerade.
Vielleicht sollte ich das auch mal machen, das einfach jetzt nochmal gucken und dann mal mich drauf einlassen. Ne? Ja. So. Ja, das mache ich in den Semesterferien.
Ja, gute Idee. Ja, Hubert, was steht denn jetzt für dich als nächstes so an? Ja, du hast gesagt, ja, die Weihnachtsvorlesungen stehen an, ja, aber so an Convention-mäßigen, wo kann man dich denn mal als nächstes sehen? Erst wieder auf der FedCon oder auch vorher schon?
Ja, ich überlege jetzt gerade so, was geplant ist, also wie schon gesagt, da kommt jetzt Berlin, das ist eine Hochschule, dann kommt das Planetarium in Mannheim, dann die Weihnachtsvorlesung. Die Weihnachtsvorlesung wird ja auch gestreamt, ne? Insofern über Nessie und so. Nessie wird auch vor Ort sein.
Ja, Christian hatte schon sowas angedeutet, dass er das wieder streamt.
Und Christian auch, die kommen zu uns nach Zweibrücken. Mit dem werde ich jetzt noch telefonieren in den nächsten Tagen, um das zu klären. Und das wird auf jeden Fall wird die Weihnachtsvorlesung am 20. Dezember das nächste größere Event. Und dann habe ich jetzt, was Conventions angeht, noch keine konkreten Dinge außer der FedCon erstmal. Also FedCon ist natürlich, also ich habe jetzt noch mit Dirk noch nicht darüber gesprochen, aber das ist ja ein Selbstläufer.
Ja, denke
also,
ich auch.
Da wird auch nicht drüber gesprochen, ob ich da hinkomme oder nicht. Oder
du bist gesetzt, ist, ja.
Ja.
Ja, so wie Robert Vogel gesetzt ist, bist du auch gesetzt, oder wie?
Ja, das wäre auch komisch, ne? Ja. Also für mich wäre es komisch und für die Leute dort auch, weil ja, die meisten, also es gibt auch Leute, die können mit meinen Vorträgen eben nichts anfangen, da muss man natürlich damit leben, aber die meisten sagen ja, ich finde das toll, was du da machst und du gehörst du irgendwie zum Inventar. Also komme ich da auch gerne hin. Wir hatten ja auch Spaß da bei unserem Quizspiel.
Ja, du hast ja voll abgeräumt, ja. Nicht nur mit der Golffrage auf dem Mond, sondern du hast das Publikum echt gut unter Kontrolle gehabt, sag ich mal.
Ja, es waren auch die richtigen Fragen, mit denen ich irgendwie was anfangen konnte. Ne? Und es war natürlich auch Glück dabei, aber als Ingenieur lernt man ja schon so ein bisschen so Plausibilitätsbetrachtungen und dann so Schätzungen zu machen, ob das stimmen kann. Und das hat mir wahrscheinlich schon geholfen.
Die Größe der Raumschiffe war auch nochmal so interessant, ne?
Habe ich auch gewusst, ne?
Also, hat's auch gewusst.
Die war komplett korrekt, ja.
Ja, mit der Putze.
Ja, mit der Weltraumputze, genau. Ja. Was ich aber noch ganz witzig fand hinterher, als wir dann auf die Closing warteten und wir dann mit dem Jörg Mittring auch zusammenstanden, wo ihr beiden dann nochmal die Golffrage durchgerechnet habt und der Jörg dann erstmal, Moment mal, das ist doch, ja, das ist doch irgendwie so weit und der kam dann auf ein ganz anderes Ergebnis als du und Max und ich standen daneben und dachten so, interessant.
Der Gerd heißt
er. Gerd Mittring.
Ja. Aber ja, das würde ich jetzt, also ich glaube nicht, dass der Gerd hier alle Parameter berücksichtigt hat, weil du kannst nicht einfach nur sagen, du hast jetzt da ein Sechstel an Schwerkraft und teilst das dann durch 6 oder multiplizierst die Strecke mit 6. Das ist eben, das ist nicht linear. Ja, das geht, das ist ja eine Parabel, die da geflogen wird. Und eine Parabel, von der weiß man schon an der Schule, ne? Also Parabel ist was Quadratisches. Und dann kann man eben nicht linear rechnen. Kann man nicht sagen, dass, wenn es auf der Erde jetzt 100 Meter weit fliegt und der Mond hat ein Sechstel Gravitation, dann ist das eben 6-mal so weit. Das ist eben nicht so.
Ja, also mich hat auch eher fasziniert, wie ihr beiden euch dann da in den Fachtalk reingesteigert habt und dann noch euch die Berechnungen um die Ohren gehauen habt.
Da war ja dann am nächsten Tag noch der Vortrag von mir über...
Nee, das war vorher.
Der Fehlervortrag war das, ne? Und da habe ich habe es nicht gemerkt. Auf jeden Fall hat der Gerd hat sich wohl im Publikum gemeldet, dass da ein Fehler in meinen Folien wäre. Aber er hat es dann hat sich nicht getraut zu sagen. So laut, weil er mich nicht bloßstellen wollte. Und dann ist er hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, obwohl das so und so, das kann nicht sein, da hast du dich verrechnet. Und da war dann tatsächlich so ein Zahlendreher. Ja, ne? Ich habe die zwei Ziffern hinterm Komma habe ich verdreht gehabt. Also ich habe schon richtig gedacht und richtig gerechnet, aber habe es dann falsch hingeschrieben.
Ach so, der Folie.
Ja, das sollte irgendwie stehen 0,31 und das stand dann 0,13. Aber das habe ich nicht gesehen.
Ah, krass. Und
dann, also es ist dem sofort aufgefallen. Der kann da nicht anders als,
ja,
wenn der Zahlen sieht, sofort das Ergebnis ausrechnen.
Ja.
Und schade, dass er nicht laut genug war zu sagen, hey, du hast da einen Fehler. Das wäre natürlich der Brüller gewesen. Ne? Und ich hätte dann, wir haben es ja auch gleich gefunden, wo der Fehler liegt. Aber ich habe es eben nicht gesehen, weil wenn man weiß, was da stehen soll, dann liest man ja auch das, was
Betriebsblindheit.
Faszinierend.
Ja.
Ja, cool. Ja.
Und ich habe auch schon gute Ideen für die nächste FedCon.
Oh.
Das verrat sie aber nicht. Also ich habe aber, also ein Vortrag wird wohl der sein von der Weihnachtsvorlesung jetzt auch, wo es darum geht, mal Science mit Science Fiction zu vergleichen. Und den anderen, den habe ich ja so schon im Hinterkopf, aber das lasse ich mal noch ein bisschen reifen. Aber Ideen habe ich da schon.
Oh, Ideen hat er schon. Ne, dann.
Das wird lustig auf jeden Fall, wenn es so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja.
Also jetzt weiß ich auch wieder, was ich dich noch fragen wollte. Eine Sache.
Ja.
Du hast doch bestimmt auch Strange New Worlds gesehen, oder?
Natürlich.
Ja. Wie fandest du die Musical-Episode?
Der Saarländer würde sagen, es ist immer was anderes. Ich bin mir noch nicht so richtig einig, was ich davon halten soll. Es ist sicherlich wirklich was anderes. Und es ist, also Respekt, dass die Leute da alle so gut singen können. Und Musicals sind ja eigentlich eine gute Sache. Hier ist es eben an einer Stelle, wo man es erstmal nicht erwartet. Ja. Deshalb, ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob ich das gut oder nicht gut finden soll. Aber
wie war das noch? To bold where go, where no one has gone before?
Aber witzigerweise habe ich gestern Abend, ne, ich bin ja von Matthias Maurer daheim gekommen, war noch so aufgedreht, weil das so weit weg war. Ich bin noch von Mannheim dann zurückgefahren ins Saarland. Und dann habe ich die Episode vor diesem Musical da geguckt. Mhm. Und dann ist diese Musical-Episode dann gerade noch angelaufen. Und witzigerweise habe ich da also gestern gerade noch reingeschaut in diese Episode. Aber ich habe sie nicht zu Ende geschaut. Ich habe nur die ersten paar Minuten bis zum Intro geguckt. Ja, und ich habe sie aber schon mal gesehen, also nicht, dass ich die nicht kenne, aber ich habe mir, wie gesagt, noch keine Meinung dazu gebildet. Ja. Vielleicht brauche ich sie auch noch nicht zu sagen.
Sie haben ja auch sehr selbstbewusst dann immer, warum singen wir?
Ja, genau, why do we sing? Ja, ja, ja.
Ja,
genau.
Ja, ja, wir haben ja letztens auch mit Sascha Rotermund aufgenommen, der ja Captain Pike spricht, und der fand die Folge auch richtig super. Und er war, glaube ich, ein bisschen traurig, dass sie das nicht dann auch synchronisieren konnten, den Gesang. Aber das wäre natürlich noch ein irrer Aufwand gewesen, das alles umzutexten. Da haben sie sich, glaube ich, vom Synchronstudio für den praktikableren Weg entschieden, aber trotzdem.
Ich glaube, das ist nicht nur vom, weil das praktikabler ist. Du kannst ja von diesen Synchronsprechern auch nicht erwarten, dass die jetzt alle singen können.
Ja, aber Sascha meinte, er und die Kollegen, mit denen er da gesprochen hätte, die hätten schon alle Bock darauf gehabt.
Echt?
Aber der Aufwand wäre zu groß gewesen, ja.
Okay, also das finde ich ja schon auch bei Schauspielern sehr interessant, dass die haben ja auch alle eine Gesangsausbildung, weil wenn sie in Filmen singen müssen oder sollen.
Ja, beziehungsweise die Gesangsausbildung hilft ja auch, die Stimme selber zu kontrollieren und dann verschiedene Inflektionen und was auch immer wirklich aktiv zu gestalten.
Ja, genau. Deshalb können die das auch. Aber ja, nicht alle Schauspieler können das gut. Ich habe vorgestern in der Mensa war so ein Austausch da, so ein Typ aus Finnland. Mit dem habe ich mich Englisch unterhalten, der saß zufällig neben mir und dann hat irgend so ein Kollege gesagt, ach, der ist das da mit Star Trek, und dann hat er nicht mehr aufgehört, mich über Star Trek zu löchern, und hat mir zwei LPs gezeigt oder CDs oder was auch immer. Die eine ist von Shatner und die andere von Nimoy, die damals gesungen haben, und er hat gesagt, das ist schrecklich, das kannst du dir eigentlich nicht anhören. Die können nicht singen, aber die singen nur, weil sie eben durch ihre Schauspielerei erfolgreich geworden sind.
Böse Zungen würden behaupten, das ist auch bei den WM-Songs damals so gewesen, wo die Fußballer singen mussten.
Ja, genau. Und jetzt habe ich aber bei den Strange New Worlds Leuten schon den Eindruck gehabt, dass die das auch können.
Sollen wir sie mal fragen? Die kommen ja fast alle da zur nächsten FedCon, ob sie das mal auf der Bühne vormachen können. Obwohl ich glaube, da brauchen wir nicht fragen, das werden die Leute schon machen.
Glaube ich auch.
Ja. Ja, ich freue mich ja, dass Anson Mount wiederkommt. Den hatten wir ja auch 2019 auf der FedCon schon getroffen. Und ja, das Team von Strange New Worlds, da sind ja auch echt coole Leute bei. Und da werden ja auch immer mehr angekündigt gerade. Na, mal gucken, was noch so kommt.
Schon lange nicht mehr geguckt, aber ja.
In dem Fall muss ich mir die Serie auch noch angucken bis dahin. Ne?
Lohnt sich. Also ich finde es richtig gut.
Ja. Ja, ich auch. Also das muss man schon sagen. Also Strange New Worlds hat mir richtig gut gefallen. Vielleicht auch deshalb, weil es diese abgeschlossenen Episoden sind und auch sonst die Stories. Also diese Gerichtsverhandlung irgendwo in der zweiten, die fand ich brillant. Also ja, wo es um die Werte geht von der Föderation und sowas. Das war wirklich also eine der besten Episoden, die ich jemals gesehen habe.
Ja, die wurde ja auch mit dieser Data-Verhandlungsepisode verglichen, im Englischen as a measure of a man.
Ja.
Und ja, die war richtig stark. Und auch, das hat ja den Charakter von Pikes Freundin hier, Captain Battelle oder Patel, noch mal ein bisschen hervorgehoben. Aber eben auch Una in den Mittelpunkt gestellt, die ich ja ohnehin schon einen ziemlich coolen Charakter finde. Ich hatte das auch Sascha letztens schon gesagt. Ich finde ja einfach der Name.
Ja, die Nummer eins.
Ist eigentlich so ein perfekter Name. Una Chin Riley, der ist irgendwie, ich finde den richtig toll. Ich weiß nicht warum, aber der ist irgendwie perfekt.
Ja, das Una kommt doch bestimmt von eins, ne?
Ja, ja, das ist ja irgendwie so eine gegenseitige Genese damals, ja, weil.
In irgendeiner Sprache heißt das bestimmt eins.
Ja, Uno, das.
Und Una ist die weibliche Form von Uno.
Ja. Nee, aber ich glaube, das hätte damals mal gehabt, weil in der The Cage-Episode, in der Pilot-Episode, die ja damals nicht ausgestrahlt wurde, hat ja Pike seinen ersten Offizier auch Nummer 1 genannt. Und dann ist das irgendwie in der Literatur dann so gewesen, dass sie dann Una genannt wurde. Und irgendwie gab es da so eine Wechselwirkung, keine Ahnung, wie halt sowas mal entsteht. Aber alleine der Name Una Chin Riley ist schon ziemlich geil.
Also Una kann auch ein gälischer Name sein, der Lamm bedeutet.
Ja, aber sie ist ja Illyrianerin, von daher.
Aber das wussten wir ja am Anfang.
Ob die gälisch sprechen, wissen wir ja nicht.
Möglich, ja. Ja. Eine letzte Frage noch zu Star Trek. Lower Decks, hast du das auch geguckt?
Ich habe es versucht.
Ah, okay.
Also ich habe es versucht zu gucken.
Verstehe.
Ich habe auch diese Animated-Serie aus den 70ern mehrfach immer versucht zu schauen. Ich bin dabei eingeschlafen.
Ja, gut, die hatte natürlich noch andere Qualitäten, aber.
Ich weiß, dass Lower Decks, also ich habe mehrere Episoden gesehen. Es ist nicht schlecht, aber ich kann nichts damit anfangen.
Ja.
Also.
Fair enough, würde ich sagen, ja.
Das heißt jetzt nicht, dass die Serie schlecht ist oder so. Die Gags waren sicherlich gut und ich weiß auch, dass es bei den Fans beliebt ist. Aber ich kann, für mich persönlich, ich finde meinen Bezug nicht da zur Zeichentrickserie.
Okay.
Ja. Auch das hat auch nichts mit Star Trek zu tun. Ich schaue mir auch anderes das Zeichentrickserien nicht an. Ich habe auch nie, wie heißt das bei Star Wars, da Clone Wars oder so.
Ja, gut, Animationsserie, ja, aber Max ist ja noch Futurama-Fan und Rick and Morty hätten wir dann noch.
Ja, es gibt viel. Es gibt auch Heidi und Biene Maya.
Obwohl, das sind Animes zumindest, die damals liefen, ja.
Ja, aber mir fehlt irgendwie, keine Ahnung, mir fehlt da ein Gen, dass ich da mir das angucke. Mein Sohn fährt da voll drauf ab, also jetzt nicht speziell auf Star Trek, sondern der guckt ganz viel von diesen Animated Dingsbums da aus Fernost, irgendwie aus Japan und
ja,
so.
Ja, sag ich ja Animes, ja.
Ja, aber habe ich gar keinen Bezug dazu.
Na, ist ja okay. Ich glaube, wir müssen mal mit deinem Sohn reden.
Man muss auch nicht alles mögen.
Nein.
Genau, genau.
Es wäre auch langweilig, wenn alle nur dasselbe mögen.
Genau. Ja, aber es ist ja schön, wenn wir uns gegenseitig auch Empfehlungen geben können oder mal sagen können, das ist mal interessant und so. Und da gibt es halt unglaublich viele Dinge, die irgendwie unglaublich toll sind. Und ja, so. Okay, ich glaube, so langsam wird es mal Zeit, dass wir mal Schluss machen. Aber es macht unglaublich Spaß, mit dir, Hubert, zu quatschen und mit dir natürlich auch, Stefan. Und
ja, wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist es schon über eine Stunde her, dass ich gesagt habe, wir sind ja schon 40 Minuten in die Aufnahme rein.
Genau, gucken wir mal, wie viel noch übrig bleibt. Aber ja, ich glaube, ganz so viel muss nicht raus.
Viel Spaß beim Schneiden, sag ich.
Kriege ich schon hin, ja. Ich habe noch viel zu schneiden, wie gesagt.
Ja, das waren 2 Stunden jetzt. Ja,
meine Aufnahme ist ja gerade 1,53. Aber ich habe auch ein paar Minuten vorher angefangen.
Ja. Wir vergleichen hinterher mal die Uhren, oder wie soll ich sagen, ja, Uhrenvergleich. Ne? Gut, also wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich glaube, wir könnten jetzt wirklich noch 1 Stunde oder 2 weiterquatschen und uns würden die Themen nicht ausgehen, aber ich denke, das vertagen wir mal und verabreden uns dann irgendwann nochmal zum Podcast. Und
ich habe jetzt auch Hunger.
Du hast Hunger, okay, gut, das können wir auch noch einbauen.
Ich habe direkt vor dem Podcast noch was gegessen.
Ja, ich auch.
Geht es mir dementsprechend etwas besser.
Ja, aber Stefan, deine Katzen Marvin und Moritz, die wollen noch mit Sicherheit auch mal versorgt werden, oder? Meine wollen sicherlich auch.
Nee, die haben noch ein paar Stunden, bis sie was
kriegen. Okay, naja. Gut, ja.
Deshalb schlafen sie ja auch gerade.
So, Hubert, ja, dann glaube nicht, dass wir uns dann tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber ich denke, ich werde mal, Stefan, du mit Sicherheit auch bei der Weihnachtsvorlesung reinschauen, wenn die gestreamt wird. Das ist sicherlich etwas, was wir da machen können. Und
auf jeden Fall.
Genau, dann hoffen wir uns, dass wir bald uns wiedersehen, entweder auf einem Vortrag oder spätestens auf der FedCon.
So sehe ich das auch.
Ja.
Genau. Dann vielen Dank nochmal, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja.
Dass ich da ein bisschen was erzählen durfte. Viele Grüße hinaus in die Welt an die Zuhörer. Und ich zeige hier mal die berühmte Spock-Hand. Lebt lange. Learn long and prosper, sage ich.
Learn long, okay. Sehr schön, ja. Ja, genau. Und möge die Macht mit dir sein.
Ja, genau.
Ach ja, super. Okay, falls uns mal irgendwann noch ein schönes Thema einfällt, dann kontaktieren wir dich nochmal und dann können wir auch mal kurzfristig
irgendwas machen. Ja, sehr gerne. Dann machen wir nochmal so einen kurzen Talk.
Ja, genau. Wunderbar. Das Science-Update mit Hubert Zitt. Ja. Alles klar. Gut.
Ja.
Danke euch und noch einen schönen Abend. Bis dann. Bis dahin.
Hauen Sie neu.